And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Leute. Wie ihr seht, wir haben es uns heute kuschelig gemacht. Wir sind auf unserem breiten Bildschirm etwas kleiner heute zu sehen, weil wir nicht zu zweit sind, sondern zu dritt sind. Und freuen uns natürlich sehr, eigentlich schon eigentlich Gast/Host, kann man ja inzwischen fast schon sagen. Sebi ist
eingezogen
mit am Start.
Bin ich.
Ja, eingezogen. Grüße, Sebi, wie geht's?
Hallöchen. Ja, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt nach Amerika im Rahmen der Möglichkeiten und freue mich, dass wir heute ein bisschen uns austauschen. Was gab's da so zu entdecken? Was ist so vorgefallen? Und freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Mit ganz exklusiven Infos von der National. Wir waren ja letzte Woche, haben es uns gut gehen lassen, Alex und ich, waren einfach mal gemeinsam im Urlaub, haben gerade schon erzählt, die Erholung war gut, aber es war auf jeden Fall sehr schön in Holland.
Ja, das war ein absolutes Träumchen. So Urlaub mit Kind, also Kindern, ist halt immer so ein bisschen herausfordernd, aber es war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben viel Fisch gegessen und uns hier und da auch sehen können. Das war wirklich schön. Der Ausflug in die nächtliche Strandbar blieb leider aus. Das fand ich ein bisschen schade. Wir wollten ja eigentlich das ein oder andere Desperados-Schiffchen da aufmachen mit so kleinen.
Ihr beide? Berg. Oder was?
Ja, wollten wir eigentlich, ja.
Fragst du so überrascht?
Nö, ist ja, wenn ihr euch annähert, ich finde das gut. Hab ich ja gesagt.
Nee, wir wollten ein bisschen Bierchen trinken, hat da nicht funktioniert, aber das holen wir natürlich nach. Am 22.08. in Niederoberstein werden wir das ein oder andere Bierchen hier trinken können.
Das war übrigens auch der Grund, warum wir das wir hatten uns fest vorgenommen, aber dann, wie du eben schon angedeutet hast, gab es dann da mal ein WWchen, und dann gab es dringendere Dinge, als leider den Freitagspodcast aufzunehmen in eben solch einer Location. Dementsprechend war letzte Woche Pause, das holen wir dann diese Woche nach. Und sind aber voll motiviert und voller Neugier, würde ich sagen, was wir heute von dir hören. Liebe Sie, wir grüßen natürlich auch alle, die hier schon mal im Chat reinschneien. Animatrix, Zausi, Kart Kartell, da Dom, Vanya, Klupperwood, Steve O, Keke Saat, ach Gott, der Alf ist am Start und Nickelodeon, vielen Dank fürs Follow. Ja, du hast gerade schon gesagt, Sebi, du bist so langsam wieder ausgeschlafen im Modus. Wann bist du wiedergekommen? Vorgestern?
Sonntag ganz früh tatsächlich, mit der ersten Maschine in Frankfurt gelandet. Wir hatten ja eine mehr oder weniger sehr holprige Hin- und Herreise. Also auf dem Hinflug Flug ausgefallen, dann hatten wir die bahnbrechende Idee, uns ein Auto zu leihen und sind dann von Boston nach Chicago mit dem Auto gefahren. Für alle, die mehrere Staaten mal bereisen wollen, das sind schmale 1600 Kilometer und 16 Stunden Autofahrt. Die haben wir dann einfach durchgezogen, aber es war halt keine Option, irgendwie am Flughafen vor sich hin zu vegetieren. Und der Folgeflug, den sie uns angeboten haben, der wäre 2 Tage später gegangen. Und wenn du nur 4 Tage hast, ist das natürlich keine Option. Und ich habe uns jetzt auch nicht in irgendeinem Hostel-Reisebus gesehen, der nie ankommt. Ja, das war jetzt auch nicht so das Ding. Da waren wir uns relativ schnell einig und es gab halt wirklich keine Alternative. Und dann blieb uns nur das Auto. Und waren dann tatsächlich da von, lasst mich kurz überlegen, Mittwoch 16 Uhr bis Samstag früh sind wir zurückgeflogen und kamen dann durch die Zeitverschiebung Sonntagmorgen zurück.
Carsten, glaube ich, ja noch da. Also zumindest habe ich gestern irgendwie noch beim
Baseball. Sind auch ein paar weiter geflogen, noch woanders hin, habe ich auch gesehen. Wenn das Glücksspiel mit Karten nicht ausreicht, dann fliegt man halt da woanders hin.
Also, stimmt, okay, ich habe auch ein paar Stories gesehen, das aus Casinos. Sind ein paar dann quasi nach Vegas einfach direkt weiter?
Auch die Casinos in Chicago waren auch gut besucht, habe ich gehört von einem Freund. Also ich war da nicht, aber das ist schon, es nimmt Überhand.
Okay, das Leute nicht Überhand nehmen mit Casinos. Sind wir
Nicht gut. Nee, bloß nicht.
Ja, also ihr habt es auf jeden Fall volle Programm. Du hast ja vorher schon angekündigt. Wir hatten uns ja auch letzte Woche, glaube ich, schon mal gesehen, hat es auch schon mal gesagt, dass ihr da auch natürlich einige Business-Termine habt von eurer Seite. Würdest du es kurz zusammenfassen, bevor wir in die Details reingehen? Hat sich das gelohnt overall? Seid ihr happy zurückgekommen? Habt ihr es bereut?
Ja, also ich will jetzt nicht zu viel anteasern, aber man kann schon sagen, dass wir natürlich hier im Vorfeld ganz genau geschaut haben, was gibt's da drüben, was es hier noch nicht gibt. Also sowohl an Brands als auch Aktivitäten, in welcher Form auch immer, und hatten, jetzt müsste ich noch kurz überlegen, so in Summe 6, 7, 8 Termine, aber haben natürlich auch ein bisschen Kaltakquise gemacht, uns mit vielen Leuten unterhalten und auch einfach geschaut, was fehlt vielleicht in Europa noch. Und hatten, und alle waren wirklich sehr aufgeschlossen, auch sich ganz klar committed auf europäische Expansionspläne, haben gesagt, wie spannend sie das findet. Und das war wirklich gut, also wirklich, wirklich gut, und werden auch für die Zukunft einige mehr noch hier rüberholen können, die natürlich Europa dann nochmal zusätzlich auf das nächste Level bringen. Und das war auch unsere Mission. Also klar haben wir Karten geschaut, und das war aber in Anführungsstrichen eher ein Randthema, weil wir wirklich Business da drüben gemacht haben. Kommen wir später vielleicht auch nochmal zu, wir haben uns dann für freitags noch was einfallen lassen, um auch so ein bisschen Community noch zu pflegen da drüben und so weiter und so fort. Aber alles in allem kann man sagen, war der Trip für uns auf jeden Fall erfolgreich.
Sehr cool. Eben schon hier, wir lassen euch natürlich hier immer mit teilhaben aus dem Chat. Seien in Europa wäre cool, schreibt gerade Lenscher. Damit
ja, who knows?
ein paar schöne Karten gefunden für die PC, fragt Zausi, bevor wir.
Also ich hab das Feedback, was ich so gesammelt habe, oder meine Eindrücke habe ich so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Und da kommt auch noch so meine Experience zum Thema Grading. Was war so die teuerste Karte, die ich gesehen habe? Was war die krasseste Karte, die ich gesehen habe? Also kommen wir ja so okay. Stück für Stück auf den Vergleich zu.
Sehr gut. Auch hier nochmal herzliches Dankeschön. Die Einladung war der Knaller für alle, die dort waren. Du hast nämlich hier eine exklusive oder habt eingeladen von der Card Madness aus. Habt ihr dort getroffen, glaube ich. Weiß nicht, wie viele am Ende da waren. Aber da auch, das ist ja nicht selbstverständlich, da auch nochmal von Matrix, der schreibt.
Genau, wir hatten im Flugzeug auf dem Hinflug hatten wir die geistige Eingebung zu sagen, was machen wir eigentlich mit den ganzen Leuten, die da sind. Und da der Anteil der Deutschen da drüben ja auch echt krass wächst, also muss man wirklich sagen, das sieht man auch oder hat man auch in der International Area oben gesehen, komme ich aber gleich zu. Da haben wir dann gesagt, okay, was machen wir denn, um auch mal irgendwie Zeit miteinander zu verbringen? Also wir alle, weil wir wissen ja schon, dass gerade auf einer National sind alle eingespannt, alle laufen in ihrem Tunnel durch die Gegend, keiner guckt nach rechts und links, und so wirklich Zeit, um sich mal auszutauschen oder mal bei einem guten Abendessen einfach mal zusammenzusitzen, das gibt's ja so auch nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, zum Andi dann nur gesagt, ich sag, hier, hast Bock, machen wir das? Jojo, machen wir. Und dann haben wir schnell was gebastelt, haben ein bisschen geguckt, was gibt's denn noch? Weil natürlich gerade zu der Zeit, wo die National ist, auch viele Restaurants und auch, ich sag jetzt mal so, Entertainment-Buden à la Bowling und Co. sind halt stark gefragt und auch gut ausgebucht. Und dann haben wir noch einen Brasilianer gefunden, wo einer so mit dem Fleischspieß den ganzen Abend rumrennt, um dich glücklich zu machen. Das war ganz cool. Und wir waren tatsächlich dann am Ende über 30 Leute, und das war schon krass. So, wir waren auch die Letzten, die da rausgestiefelt sind. Jetzt nicht aufgrund des Pegels, falls wieder gleich irgendwelche Anspielungen kommen. Das war nicht der Fall. Aber es war halt wirklich ein geiler Abend, und diese Momente sind halt einfach extrem viel wert, weil man wirklich mal die Zeit hat, sich auch zu gewissen Themen auszutauschen und nicht dann parallel wieder einer an dein Case kommt und irgendwie zu einer Karte eine Frage hat oder. Ne? Jeder hat ja da drüben auch eine andere Mission gehabt. Und deswegen sind solche Happenings, und ihr kennt das ja selber, Alex, auch von Ida Oberstein und Co., da hat man halt wirklich einfach mal Zeit, gewisse Dinge zu besprechen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend.
30 ist ja auch echt schön, dass da wirklich auch das einige in Anspruch genommen haben. Da vielen Dank. Aber ich habe schon eben mitbekommen, du bist sehr gut vorbereitet in deiner Analyse. Dann würde ich sagen, dass wir keine Zeit haben. Geh doch mal durch. Alex hat bestimmt auch die eine oder andere Frage. Ich habe ein paar Fragen. Wir haben ein paar Infos
noch aufgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja die Fragen gesammelt. Wenn das irgendwo reinpasst, könnt ihr das gerne reinschmeißen. Ansonsten versuche ich da möglichst kompakt drüber zu gehen. Also ich habe einfach angefangen, und ich glaube, das ist ja für viele interessant, um einfach mal zu greifen zu können, wie groß ist das da eigentlich? Und es gibt so, es nennt sich Unofficial Industry Estimate. Das sind nicht die offiziellen Zahlen von der National, weil die sind echt schwierig zu bekommen. Aber es gibt so verschiedene Personen, die sich damit beschäftigen. Und man sagt grundsätzlich, dass wir uns bei der Größe der National um die, und das habe ich jetzt umgerechnet natürlich, um die 55.000 Quadratmeter bewegen, was schon echt eine Ansage ist. Also nur um mal ein Gefühl zu kriegen, wenn man das mal mit den Flächen vergleicht, die es so in Deutschland gibt, die bewegen sich so maximal um die 10.000 bis 12.000 Quadratmeter, nächstes Jahr um die 18.000 Quadratmeter. Also das wäre dann nochmal 2,5-mal so groß, was da stattfindet. Also das ist schon crazy. Wir reden da über 1.000 Dealer, / Händler, die sich da tummeln an unterschiedlichen Mengen von Tischen. Wie viele Tische das genau sind, lässt sich nicht so wirklich rausfinden. Und wir reden über schmale 150.000 Besucher. Und das ist schon krass. Und das sieht man aber auch vor Ort. Ich meine, gut, das Ding geht natürlich nicht nur 2-3 Tage, sondern fängt ja schon in der Woche, also unter der Woche an. Und natürlich mit entsprechenden Öffnungszeiten. Der erste Tag ist ja immer nur ein halber Öffnungstag. Da kommt man erst ab mittags rein. Dafür geht's dann aber bis 20 Uhr. Und es steht auch überall, es war ja die 46. National, also 1980 war die erste, dass das natürlich die größte National ever war. Für mich aber auch tatsächlich die kälteste, weil es war so kalt in der Bude. Ich bin wirklich entweder mit Jacke oder mit Pullover rumgelaufen, weil du hältst es sonst nicht aus. Also vielleicht hört man es so, also die öfter mit mir sprechen, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen leicht rau. Manche finden das gut, manche merken das nicht.
Ich sagen.
Ja, danke.
Ich finde, das steht dir sehr, sehr gut, ja.
So ja, Podcast. Aber Fakt ist, wer auch immer mal hinreist, nehmt euch auf jeden Fall was Warmes zum Anziehen mit, weil dann seid ihr nach Tag 1 schon krank. Dann habe ich so ein bisschen das aufgegliedert. Was waren für mich so die auffälligsten Stände? Was man natürlich merkt, ist, dass die ganzen großen Marken sich halt extrem weiterentwickeln. Also wenn wir jetzt mal Tops vorwegnehmen, die haben halt keinen Stand, die haben eher eine Stadt gebaut, sage ich jetzt mal. Also wirklich so, du kommst, die haben sich auch komplett, ich sage jetzt mal, eingemauert ringsrum. Du musst durch so einen Torbogen da reingehen. Und die spielen natürlich alle ihre Marken dann auf der eigenen Fläche, das ist ja klar. Was ich krass fand, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, die gehen schon auch selber auf das Thema Vending, aber ganz stark auch auf Gamification. Also die haben drei Vending-Automaten da stehen gehabt, die jetzt nicht so der klassische Vending-Automat ist, den man so aus dem Kaufhaus kennt, sondern wirklich komplett digital, wo du dann teilweise auch Tickets fürs Fanatics-Fest gewinnen konntest und so weiter und so fort. Das haben sie echt gut gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich eben auch ihr Collect Vault. Also sie haben quasi so ein Tresor auch nachgebaut, so à la Tom Brady so ein bisschen, wo sie dann auch ganz dezent dicke Karten ausgestellt haben. Das war auch super spannend, sich das mal anzuschauen. Und das Ding war halt dauerhaft randvoll. Ne? Also da standen Leute an, natürlich, weil es halt wieder eine Exclusive-Box für die National gab. Das war schon crazy. Und auch da hat man natürlich leider wieder beobachtet, du konntest die Box kaufen und du gingst raus, da stand einer mit Cash, der hat sie dir sofort abgenommen. Ne? Also das sind ja so die Themen, die man leider kennt, ja klar. Was ich auch richtig gut fand, war die eBay-Präsenz. eBay macht das ja immer so ein bisschen sehr, sehr offen als Arena. Was ich da spannend fand, ist, dass sie eine Collaboration mit Upper Deck hatten. Das heißt, alles, was du an Collectibles in Vitrinen auf dem eBay-Stand hattest, war halt wirklich von Michael Jordan bis Wayne Gretzky alles Upper Deck. Fand ich auf jeden Fall auch spannend so. Und was man sagen muss, und das ist, glaube ich, so das größte Wachstum, was ich persönlich jetzt wahrgenommen habe, war Whatnot. Im Sinne von, ich nenne es jetzt mal Whatnot Village. Was haben die gemacht? Die haben natürlich ihre Stage, die gab es aber letztes Jahr auch schon, haben aber ganz, ganz viel ihrer Streamer halt in eigene, ich sage jetzt mal, Flächen gesetzt. Also jeder große Streamer, der da drüben aktiv ist, hatte halt eine eigene Booth und konnte dann von da entsprechend rausfeuern. Die haben alles so ein bisschen im Racing-Stil gehalten. In der Eingangshalle stand auch ein Whatnot Porsche, den man irgendwie gewinnen konnte. Also auch da viel Gamification. Die haben das Merch-Thema sehr groß gespielt. Also konntest du dir da Hemden besticken lassen und weiß der Hugo nicht alles. Und das waren so für mich eigentlich die drei größten auffälligen Stände im Verhältnis.
Also eBay, Whatnot und was hast
du? Tops. Oder Fanatics, ja. Genau. So, dann, was ja aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland oder Europa sicherlich ein spannendes Thema ist für alle, Thema Grading. Ich habe zwei Fallbeispiele auch selber durchgespielt. Ich hatte einmal bei PSA Donnerstag via Walkthrough eine Karte abgegeben, die auch tatsächlich 24 Stunden später dann zurückkam, also genau im Zeitfenster. Man muss dazu sagen, und das ist jetzt so ein bisschen Hörensagen, weil ich nicht genau weiß, ob das wirklich so gewesen ist, das hat man mir auch nur erzählt, beziehungsweise ich weiß, dass diverse Services nach Tag 1 eigentlich schon closed waren, weil da wieder wahllos abgegeben wurde. Und man munkelt, dass jemand an Tag 1 eine Person angeblich, wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, weil ich habe es selber nur von zwei, drei Leuten gehört, dass jemand an Tag 1 4000 Karten auf einmal abgegeben hat. Wo man sich jetzt natürlich die Frage stellen könnte, hat der nichts zu tun? Weil die musste auch vorbereiten. Ne? Auch wild. Ich sehe gerade nur, Animatrix fragt Präsenz Panini. Bevor wir es gleich vergessen, kann ich kurz reinschmeißen. Die waren natürlich da, haben natürlich hauptsächlich geworben oder flankiert mit ihren non-licensed Kabooms. Ne? Also alles, was Werbung anging, war natürlich darauf ausgerichtet. Da war jetzt aber nichts, wo man sagen könnte, das ist irgendwie was, die haben irgendwas Neues in der Pipeline. Die gehen viel auf ihre eigenen zertifizierten Sachen, also in den Vitrinen lagen viele zertifizierte Jerseys, Bälle, weil sie da natürlich auch stark sind oder waren am Ende des Tages, kennen die genaue Situation da gerade nicht. Aber ja, also zum Thema PSA, um das ganz kurz abzuschließen. Alles, was ich da wollte, habe ich auch bekommen. Das hat alles wunderbar funktioniert, aber der Andrang war natürlich, müssen wir glaube ich nicht erklären, aufgrund der aktuellen Situation, war halt brutal. Das dazu, dann Beckett. Ich habe bei Beckett eine Karte abgegeben zum Reslappen, weil ich das neue Design haben wollte. Ich habe gebucht einen 5-Stunden-Service für $170. Also das kostet das. Das finde ich fair, so ja, für 5 Stunden. Ja. Das ist in Ordnung. Ich habe mir dann die Dreistigkeit rausgenommen, nach 36 Stunden mal zu fragen, wie es denn mit meiner Karte aussieht. Und bin dann, also der Drop-Off ist woanders als der Pickup und bin dann in diese Pickup-Station, das ist in der ersten Etage, bin ich reingestiefelt und habe gefragt, was denn mit der Karte wäre. Und dann haben wir mir die Karte ausgehändigt mit den Worten, der SMS-Versand würde nicht funktionieren. Kann man jetzt so oder so sehen, keine Ahnung.
Ich habe ein Déjà-vu. War das nicht auf der Spiel?
Weiß ich nicht.
Auf dem Spiel war das so, dass sie die Karten einsortiert haben, eingesammelt haben, auch von Sebi und von mir, und haben uns dann, glaube ich, irgendwie nach einem Tag gesagt, witzige Geschichte, die Quader sind noch gar nicht da. Die hatten irgendwie einen Autounfall gehabt und waren irgendwie am Arsch der Heide. Aber die würden jetzt kommen und sie könnten uns die Karten am Ende der Messe geben. Also ich glaube, dann am dritten Tag oder sowas. Ich glaube, wir waren am Fachbesuchertag da, Sebi.
Ja.
Und dann hat, glaube ich, dann noch mein Vater mich dann irgendwie sonntags dahin gefahren, wie damals so mit 13, damit ich da die Karten von uns einsammeln kann. Das war auch ganz, ganz, ganz verrückt.
Ja, und was man bei Beckett dazu sagen muss, auch wieder teils Informationen, die ich bekommen habe und teils halt hören sagen, um da halt politisch korrekt zu bleiben. Auch da waren diverse Services halt nach Tag 1 schon nicht mehr buchbar. Und also Kapazität aufgebraucht und angeblich hatten sie auch keine Slaps mehr. Ich gehört. Whatever.
Hast du auch
Fakt ist.
Sorry, erzähl erst weiter. Du hast jetzt Beckett genannt, PSA genannt. Habt ihr auch die Chance gehabt, bei Tech mal vorbeizugehen? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Habe ich aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei, also wir haben, sind ja wirklich 3,5 Tage zu Fuß da unterwegs gewesen, nonstop, habe ich gar nicht wahrgenommen. Hm. Hätte ich die gesehen, hätte ich bestimmt einen kurzen Drive-by gemacht, aber habe ich nicht wahrgenommen. Ja. Jetzt, wo du sagst.
Ja, die haben ja auch, glaube ich, Backlog, oder was heißt, glaube ich, die haben ja drüber berichtet, dass die Backlog haben. Es kann sein, dass sie vielleicht auch so ein bisschen defensiver auch da aufgetreten sind, auf dem Grund.
Ich habe sie nicht wahrgenommen. Also einen Stand im Sinne von Stand hatten sie nicht.
Ja. Okay.
Ja, und das war so meine Grading-Erfahrung. Also auch da die Empfehlung, und das wird sich vermutlich auch in Zukunft nicht ändern, wenn man was submitten will, immer early sein, sonst wird es schwer.
Ja.
CGC. Also auch den Service, den ich bei PSA hatte, der war am Tag davor noch ein nettes Abendessen günstiger. Da musste ich dann selber in den sauren Apfel beißen, weil wir halt durch die Verzögerung, durch den ausgefallenen Flug halt erst 24 Stunden später da waren gefühlt. Und dann war halt der Service, den ich eigentlich haben wollte, schon nicht mehr verfügbar. Da musste ich einen hochgehen.
Ja. Weil es gerade so passt, ich für die Szenen zumindest, es gab tatsächlich auf We The Hobby hat es auch ein paar Bilder gezeigt, The Line for PSA at the National, wo man die Menschenmassen sieht, die da sich angestellt haben.
Das muss Tag 1 gewesen sein, tatsächlich, wenn ich das so sehe, weil das war an Tag 2 nicht so, weil natürlich die Services dann in Anführungsstrichen doppelt so teuer waren, weil die alle aufgebraucht waren dann halt an Tag 1. Ne?
Ja, doppelt so teuer.
Ich muss aber sagen, auch Abholung an dem Tag drauf dann, ich war glaube ich der vierte in der Reihe, wir hatten das unfassbare Glück, dass jemand aus unserem Netzwerk so nett war, uns an Tag 2 mit einem Sponsorpass auszustatten. Das heißt, wir kamen schmale 2 Stunden vorher rein. Das war natürlich Jackpot.
Ja, klar.
Das ist cool. Ja, ja genau, die hatten hier, wie du es gesagt hast, Super Express, haben sie, glaube ich, dann beschlossen, relativ schnell. Ja.
Genau. Das ist halt schon krass, ne? Ich meine, das ist ja auch in den USA, geht ja jetzt ja immer mehr die Meinung rum. Das Gerücht jetzt nicht, aber so die Meinung, dass wir diese Value-Tiers erstmal gar nicht mehr sehen werden. Also, dass der Backlog ist einfach so brachial bei denen. Und die Leute schicken ja trotzdem Karten hin zum Graden oder rennen hin und overpayen dann teilweise auch, weil man es dann auch gemacht haben möchte.
Ja. Ist das der aktuelle Backlog-Tracker, Markus?
Müsste relativ aktuell sein.
Genau, der wurde ja, wir hatten beim letzten Hobby-Talk noch über 11 Millionen oder vorletzten über 11 Millionen gesprochen. Das wurde dann nochmal erhöht wieder. Also eigentlich sollte es ja eher rückläufig sein. Das ist aber dann in der Zwischenzeit nochmal nach oben gegangen auf 12,4 Millionen, weil eben tatsächlich so viele auch die höheren Services genutzt haben, und so weiter und so fort, was eher dazu geführt hat, dass es der Backlog dann nochmal etwas nach oben gegangen ist. Ja. Aber das ist der aktuelle, ja.
Genau, und ich glaube, da ist gerade auch Boston Card Hunter immer sehr, sehr aktiv, ne, der dann irgendwie sagt, also er sieht es nicht wieder zurückkehren auf die Value Tiers mit 19 Dollar, 24 Dollar 90 oder sowas, weil ich meine, die müssen sich halt irgendwie auch ein Stück weit selber schützen. Ne? Da kommt so ein Typ mutmaßlich mit 4000 Karten irgendwie und sagt, hier, mach, ne? Du hast die ganzen TCG-Experten, die irgendwie eine 5-Euro-Karte da zum Graden schicken, damit die dann irgendwie 100 wert ist. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube nicht, dass es daran krampft, dass die Sportkartensammler, ich sag mal, ihre hochwertigen Karten da abgeben wollen. Das ist eben leider Teil vom TCG-Game. Ne, und das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit der Gemrate, dann weißt du ganz genau, wenn du 10 Karten hinschickst, kommst du vielleicht 7 als PSA 10 zurück und dann bist du wieder irgendwie in den grünen Zahlen.
Das ist ja auch was du wunderbar auch an den Buying Stations beobachten kannst. Also ich habe 2, 3 Sachen auch mit drüben gehabt, die ich verkauft habe, weil sie sich hier einfach auch schwer moven lassen. Und da war es halt auch so, da hat halt einer seine PSA-Kiste ausgepackt am Buying-Stand. Da waren alles, ich sage jetzt mal, 50 bis 100 Dollar Karten drin und die hat er halt gerade abgeholt und da direkt weiterverkauft, ne?
Genau.
Und das ist genau das, was du gerade sagst. Und das blockiert natürlich andere Dinge. Ne? Das ist dann halt so.
Ja, total. Und ich glaube, da hast du mal das Problem auch bei PSA ein Stück weit, aber ich werde jetzt auch nicht so tief da irgendwie eintauchen, dass du bei BGS und bei Pristine, bei CGC hast du dieses Black Label und Pristine-Ding halt noch. Du hast nochmal eine größere Aufclusterung bei dem 10er-Level. Bei PSA ist eine 10 eine 10. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass einfach viele Leute das dann auch wirklich abusen und dann einfach richtig billige Karten dahin schicken. Und ja, jeder darf mit seinen Karten machen, was er will. Aber das führt natürlich dann dazu, dass die Grader haltlos damit überfordert sind, sich dann mit diesen günstigen Massenkarten rumzuschlagen. Das ist schon schwierig.
Ja.
Es kam noch die Frage, so dann, ob du CGC, weil Tech hatten wir jetzt eben gesagt, Animatics hatte noch gesagt, hast du CGC wahrgenommen oder auch nicht?
Ja, habe ich schon. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Termine vor Ort gehabt und alle, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, mit denen haben wir natürlich persönlich gesprochen zur aktuellen Lage. Möchte da aber ungern jetzt irgendwas droppen, weil ich auch nie weiß, was wir aus solchen Terminen dann wo platzieren wollen dürfen. Also bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich kann halt nur sagen, dass natürlich alle extrem nach Europa schauen, dass alle natürlich daran arbeiten, dass das smoother läuft und alle natürlich auch sowohl die Opportunities als auch die Risiken in Europa sich anschauen. Das dazu noch.
Weil es gerade dazu passt, es gab ja einen eigenen Bereich für europäische Verkäufer.
Genau.
War der groß? Wie war das?
Genau, also die International Area, so haben sie das ja genannt, die bestand ja aus verschiedenen internationalen, europäischen, wie auch immer, Ländern, die sich da getummelt haben. Das Ganze war, wenn man jetzt in der Haupthalle oder in der Eingangshalle steht, mit der Rolltreppe nach oben. Weiß gar nicht, warum das da so ist, aber die Rolltreppe, die da hochgeht, und deswegen war da eigentlich immer Stau, ist genau für eine Person gedacht. Da kannst du nicht zu zweit nebeneinander stehen. Das ist wie so eine kleine Milchstraße, die da hochgeht. Fakt ist, dieser internationale Bereich da oben war wirklich sehr, 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 sehr gefragt. Weil natürlich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, da auch, ich sage mal, Diversifizierung zwischen Sport und TCG auch deutlich mehr gegeben war als unten auf der Hauptfläche. Also ich habe wirklich Händler da oben gesehen, die zur Freude von Alex viel, viel One Piece auch ausgestellt hatten.
Auch meine Freude.
Und Markus
ja, ja.
ist auch drin. Und nächste Woche, Sebi, bist du auch drin. Das ist nämlich das, wie wir das jetzt hier machen.
Ja, also das war wirklich krass. Was so ein bisschen negativ aufgefallen ist, und das war nicht nur bei mir so, aber da weiß man halt nie, woraus das dann geboren ist. Da waren halt original zwischen den Reihen maximal 1,5 Meter. Und das war schon, das macht halt gar keinen Spaß, da durchzulaufen. Nee. Also 2 bis 3 Meter musst du schon haben. Nichtsdestotrotz war das schon echt stark, auch was da ausgestellt war. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Deutschland da mit rund 10 verschiedenen Händlern, ne, also von Kiki und Ivan angefangen, bis hin zu gängigen Händlern, die man halt kennt, bis hin zu unseren Einzelkartenspezialisten, war da ja alles da. So, und die haben auch ordentlich Traffic gehabt, das kann ich sagen. Ich habe mich da mal zwischendurch ein paar Minuten hingesetzt und mal ein bisschen beobachtet. Also wenn ich mir eine Lamine Yamal Manga anschaue, also aus dem letzten WM-Ding, und die hat eine Pop 30 und bei den Deutschen liegen davon 3 auf dem Tisch als PSA 10, ist das schon crazy. Mhm. So.
Ja.
Und deswegen kann man sagen, wir müssen uns da auf jeden Fall nicht verstecken, was da Performance angeht. Da waren wir schon sehr, sehr stark unterwegs. Ich bin gespannt, wie sie da oben das in Zukunft weitermachen. Das war letztes Jahr nicht so groß. Da oben war auch noch eine separate Fläche für eine Trading Night. Zu den Trading Nights komme ich aber gleich noch. Aber kann man wirklich sagen, das war heavy da oben. Aber da muss man vielleicht das Tischkonzept mal ein bisschen anpassen für die Zukunft. Dann wäre da auch noch mehr möglich gewesen.
Waren die happy, weißt du das? Hast du mit Kiki
gesprochen? Ja, also Kiki und also was ein Learning von Ivan war, mit dem habe ich mich sehr lange beim Abendessen unterhalten, der sagte, dass natürlich da drüben so Sachen wie, wenn du jetzt offiziell als Tops-Artist auftrittst, werden dir die Sachen aus der Hand gerissen. Ansonsten ist es halt auch schwierig, mit eigenen Artworks, ne, die er natürlich dabei hatte, dann auch aufzutrumpfen. Wenn er, und das hat er mir genauso gesagt, er sagte zu mir, Sebi, hätte ich jetzt einen Banner, auf dem steht Tops Artist, hätten sie mir die Dinger alle aus der Hand gerissen. Ja. Und das ist halt auch krass, ne? Aber so ticken die halt da drüben. Das ist halt einfach ein anders plakatives Thema als hier, weil hier halt seine Homebase ist. Ne?
Ja.
Muss man dann ein bisschen anders rangehen. Kiki hatte ja 2 große Kobe-Karten dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das am Ende ausgegangen ist. Der hat dann mit verschiedenen Persönlichkeiten von Shine angefangen bis irgendwelche anderen High-End-Collector, die ihm dann diverse Offers gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt über den Tisch gegangen sind, mit ihm danach nicht mehr gesprochen, weil die Jungs ja auch mal in verdienten Urlaub gegangen sind. Die haben den Laden ja auch zu. Ja, das war so. Wenn wir dann schon zum Thema Preise kommen, weil das bei mir auch der nächste Punkt ist. Ich hatte mir, um auch immer so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist so die Preisrange und ist es da drüben teuer oder günstig? Günstig ist es auf gar keinen Fall. Also im Verhältnis zu hier, da gibt es sicherlich Online-Varianten, wo man günstiger einkaufen kann. Ich hatte mir mal, für alle, die gerade irgendwie am Rechner sitzen, eine 2023er Otani All Aces PSA 10 ins Auge gefasst. Nicht, weil ich die kaufen wollte, sondern weil ich sie vor einer Weile in der Hand hatte und die einfach schön fand. Und weil es ja auch eine Karte ist, die sofort ins Auge fällt, wenn man an Vitrinen vorbeiläuft. Das ist ja auch immer so ein Punkt, weil da liegen, keine Ahnung, 846 Millionen Karten. Irgendwann hast du eh einen Genickstarre, weil du läufst nach links und musst die ganze Zeit nach rechts gucken, um in die Vitrinen reinzuschauen. Und die Karte, nur dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, hat Last Sale, und das ist auch so der höchste, $955 als PSA 10. Die lag auf der National in diversen Vitrinen zwischen $1,000 and $2,800. Also nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür habt, wie unterschiedlich das Preisgefüge da stattfindet. Und das auch mit voller Überzeugung. Also jemand, der da 2,8 draufschreibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie morgens beim Aufstehen sich überlegt hat, sondern der wird ja genau wissen, was diese Karte an Value hat. Und das ist schon verrückt. Ist die teuerste Karte ist eigentlich auch eine funny Story, die ich gesehen habe und die man sowohl dem Andi als auch mir einfach in die Hand gedrückt hat. Da habe ich dem Alex noch ein Foto von geschickt.
Das Bild kenn
ich. War eine Honus Wagner als PSA 2. Das war so das Krasseste, auch das Ding mal in der Hand zu haben. Ist auf jeden Fall wild. Gefolgt davon, was ich so am krassesten fand, war eine Kobe Black Prism 1 of 1 aus 2019. Da stand 1,2 Mio dran mit einem kleinen lustigen Aufkleber. Und direkt daneben in der Vitrine lag eine Choice Prism Nebula One of One, auch aus 2019. Da stand 1,4 Millionen dran. So. Also das war auch wild. Also auch so random. So im Vorbeigehen einfach so entdeckt.
Ja.
Und vielleicht abschließend zum Thema Preise, was dann, und das ist ja auch so ein bisschen viral gegangen in den letzten ein, zwei Tagen, wurde natürlich auch wieder was gemacht, was halt nicht so schön ist und auch dann wieder in dem Fall ein Kind benutzt, in Anführungsstrichen, um eine Karte zu klauen, also irgendwie eine Patrick Mahomes Gold irgendwie geklaut worden. Das gibt's auf Video wirklich aus der Vitrine und hat der Vater irgendwie dem Kind das Ding in die Tasche gesteckt. Das sind halt so Momente, wo ich dann immer denke, so ey Freunde, ganz ehrlich, was stimmt mit euch eigentlich nicht? Aber ich meine, wir kennen das auch. Wir haben das sowohl in Düsseldorf als auch in Frankfurt ähnliche Fälle. Gott sei Dank konnten wir das bis jetzt immer vor Ort dann klären und auch Karten zurückführen. Aber leider passieren solche Dinge natürlich auch da drüben. Und das ist jetzt nur ein Fall, der viral gegangen ist, weil es halt durch Zufall per Video aufgezeichnet wurde. Man merkt aber auch, also zum Thema Sicherheit, dass jetzt mal von den großen Companies oder großen Brands abgesehen, natürlich sich auch die High-End-Collector oder Händler komplett mit Video ausstatten. Ja. Also das ist da voll akzeptiert und auch angekommen. Ich meine, klar, die Datenschutzregelung da drüben ist auch ein bisschen anders als bei uns. Nichtsdestotrotz sorgen die auf jeden Fall vor, was in meinen Augen auch, je nach Value, was ich da anbiete, auch total Sinn macht.
Ja, Sorry. Das ist ja das, was wir ja den Leuten ja auch immer sagen, und das hatten wir ja auch bei unserem Card Madness Stand ja auch selber dann und werden es jetzt auch wieder in Düsseldorf machen. Du musst dir wirklich ganz genau überlegen, wie kannst du die Karten irgendwie absichern. Das heißt, du hast wirklich jemanden, war bei uns eher so, wir hatten immer einen, der muss am Stand stehen und muss dann auch gucken, ja, was in den Vitrinen passiert. Bei uns war es ja, dass wir noch Karten von Dritten bei uns ja in den Vitrinen hatten, einfach so zum Showcasen. Das macht mich dann nochmal nervöser, wenn es meine Karte ist und es ist dann meine Unaufmerksamkeit, dann bin ich halt dann der Trottel, aber wenn dann die Karte von, weiß nicht, Charlie weg ist, der ist halt größer als ich. Der piekst mich dann, das kann ich dann auch nicht machen. Ich finde das halt krass, aber das sollte uns immer mal wieder vor Augen führen. Ne, das war das geilste Hobby der Welt, aber da sind ganz viele Menschen da draußen, die halt einem nicht nur Positives wollen und deswegen muss man echt auf die Sachen aufpassen. Also das sagen wir manchmal auch schon auf Trade Nights, wie oft da Leute einfach den Koffer stehen lassen. Offen teilweise, das würde ich halt niemals machen. Also es ist kein Generalverdacht, den ich da äußere, aber das Risiko ist mir einfach zu groß, bin ich ganz ehrlich. Würde ich nicht machen.
100%. Ja, immer, also alles, was potenziell Wert hat, zieht natürlich auch Leute an, die einfach andere Intentionen haben als wir. Und das ist ja was anderes, wenn wir in kleiner Runde irgendwo sitzen oder. Aber da hast du halt 150.000 Leute, wo bestimmt ein paar Verrückte bei sind, die nur da sind, um zu gucken, wo kann ich eine Vitrine aufmachen und kurz was abgraben. Ne? Ja, also das ist schon verrückt, aber weil du es gerade auch gesagt hast, Trading Nights, oder Markus, willst du was dazwischen werfen?
Nee, ich habe eine Frage tatsächlich. Also ich habe eine Frage, die passt gerade gut zu dem Preisethema, dann können wir danach weiterhüpfen. Und zwar, glaube ich, Animatrix gefragt, was auch so dein Bauchgefühl ein Stück weit ist, ne? Die Preise sind ja dann doch signifikant höher auf der National als Comms teilweise, 20-30%. Und trotzdem wird ja dann da auch sehr, sehr gut gekauft. So was so deine Meinung ist, dein Bauchgefühl, jetzt wo du auch drüben warst, warum kaufen dann Leute trotzdem auf der Messe, auch wenn es so sehr über Comms ist?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, also man muss da so ein bisschen differenzieren zwischen, reden wir über eine 100-Euro-Karte oder reden wir über eine 4-, 5-, 6-stellige Karte. Ich glaube, da steckt natürlich unterschiedlich viel Bewegung drin, ne? Auch im Sinne des Verhandlungsspielraums. Und ich habe gerade bei den Karten eigentlich, die ab 4-stellig aufwärts sind, diese krassen Preissprünge beobachtet. Jetzt nicht bei denen, die da drunter liegen. Weil das ist schon alles realistisch. Man muss sich halt bewusst sein. Und das ist ja nicht nur da drüben ein Thema. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie abledern oder sowas. Ja. Aber wir sehen natürlich auch in Deutschland, und da ist völlig egal, bei welcher Show, dass auch die Händler natürlich teilweise auf der Messe teurer sind als in ihrem eigenen Online-Shop. Wo man sich natürlich fragt, so Freunde, was ist eure Intention? Und da muss ich mich dann auch zwischendurch so ein bisschen drüber aufregen, weil das ist ja, und ich denke dann immer an die Familie, die irgendwie mit ihrem Sohnemann kommt und hin und her, und da kannst du ja auch nicht nach Hause fahren, ohne dass er irgendwas mitgenommen hat. Und da ist ja dann egal, ob es 10 oder 20% teurer ist, aber es ist eigentlich ein Witz, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Ja. Und da muss man sich aber auch die Frage stellen, okay, wie kann man das in der Zukunft verhindern? Aber genauso ist es da drüben eigentlich auch. Natürlich sind die alle gesprächsbereit. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das nicht nur da drüben ein Thema ist, sondern auch hier. Und Fakt ist auch, und aus dem Nähkästchen geplaudert, wir hatten, als wir letztes Jahr da waren, natürlich, so wie vermutlich gar kein anderer da draußen, die Mission, unseren Michael Jordan Autogramm auf der National zu kaufen, ja. Was aber mehr oder weniger nicht funktioniert hat, weil einfach Michael Jordan aufgrund der Chicago-Thematik da drüben auch einfach exorbitant daneben ist preislich. Und da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum, weil die Leute sagen, entweder kaufst du die hier oder du lässt es halt.
Ja, die geht halt eh weg, das ist das Problem.
Genau. Und ne, da laufen halt Leute rum, die juckt es nicht.
Genau, und die fliegen halt eben rüber und wollen halt, und das kann ich auch nachvollziehen, diese Story, ich bin auf der National, ich bin in Chicago, hier kaufe ich mir mein Michael Jordan Autogramm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so diese emotionale Story, die schon von Händlern teilweise einfach ausgenutzt wird, weil sie wissen, die kriegen die Sachen 100%. Ja einfach weg am Ende des Tages. Und das finde ich halt dann schon hier und da ein bisschen schwierig. Kommt ist zwar nicht irgendwie gesetzlich vorgegeben, aber es ist ja trotzdem eine ganz gute Orientierung und ich finde, man sollte es ja auch nicht den Bogen da überspannen. Und das war aber, glaube ich, bei der National jetzt schon krass, weil so viele Postings dazu habe ich letztes Jahr jetzt nicht gesehen oder das Jahr davor. Also das Thema Comp, Gap ist ja wohl schon sehr, sehr krass gewesen.
Teilweise. Ja, absolut. Also es zeigt ja auch das Beispiel nur an so einer, ich nenne sie jetzt mal guten Otani-Karte, ja. Was du da, so ein Preisunterschied von 1.800 Euro hoch oder runter, das ist schon wild am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz, Angebot und Nachfrage, das ist halt leider so. Das werden wir auch nicht beeinflussen. Am Ende ist es aber natürlich so, dass da immer so ein bisschen FOMO mitschwebt, wenn du darüber fliegst und siehst deine Karte da liegen, die du vermutlich hier nicht findest oder du bist aufgeladen, weil du das erste Mal da bist und so weiter und so fort, dann bist du vermutlich auch bereit, 2,50 € mehr zu bezahlen. Ich meine, man muss natürlich auch immer, wenn wir jetzt da drüben eine Karte kaufen und ich glaube, alle von uns hier, auch die gerade zuschauen, sind jetzt nicht die ihre Karten unbedingt in Deutschland finden, sondern vermutlich eher woanders. Da hast du ja trotzdem dann immer noch Versand, Einfuhr, Umsatzsteuer, was auch immer es ist, kommt ja eh das immer Risiko noch on top. Halt, ne?
Ja, das plus ist das Risiko. Das Risiko,
ja. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe 4 Jahre nach einer Karte gesucht, die habe ich dann vor ein paar Wochen gefunden, habe die hier rübergeschippt nach Deutschland und habe sie jetzt von Deutschland mitgenommen, um sie vor Ort bei PSA graden zu lassen. Und da war mir, das soll sich jetzt gar nicht doof anhören, aber wie immer scheißegal, was das kostet, weil ich hätte die Karte niemals darüber geschickt, weil mir das Risiko einfach viel zu hoch ist.
Das ist ja genau der Punkt, ne? Also dieses ganze Thema, dieses so Versandrisiko merke ich jetzt immer stärker tatsächlich. Also ich habe das die letzten Jahre immer mal hier und da so ein bisschen ausgeblendet und dachte mir, boah, nee. Hab das dann aber das erste Mal bei meiner Patrick Mahomes gemerkt, wo ich mir dachte, oh, das Paket ist mal ganz kurz weg für 24 Stunden. Da war meine Laune schon sehr, sehr schlecht. Und danach habe ich mir geschworen, nur noch Karten wirklich so über diesen Weg rüber zu holen, wenn sie jetzt weg sind, dann ist es zwar ärgerlich, dann ist es quasi irgendwie auch ein finanzieller Schaden, aber jetzt keine Karte, die dann unersetzbar ist. Aber es war schon echt. Ich meine, auch die Sachen in Deutschland kommen ja auch jetzt inzwischen weg. Es häuft sich ja eh hier und da die ganze Zeit. Und
sie tauchen auch wieder auf. Mal so, mal so.
Und tauchen ja wieder auf und dann muss man, Key ist dann immer sehr laut in die Frontkamera deines Handys reinzuschreien. Das gehört dann mit dazu, dass dann das All-Inclusive-Paket.
Definitiv.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, mach weiter gerne.
Ja, und dann Trading Nights, weil es auch immer ein heiß gefragtes Thema ist. Ich habe so das Gefühl gehabt dieses Jahr, dass die Dinger wirklich aus dem Boden sprießen. Also egal, wo wir waren, es gab keine Hotellobby, wo keiner auf dem Boden gesessen hat mit seinem Köfferchen. Das ist schon echt wild.
Außer in Hyatt. Schilder.
Ich wollte gerade sagen, teilweise haben natürlich die Hotels sich auch gewappnet gegen diese verrückten Menschen mit ihren Plastikkarten und haben dann Verbotsschilder aufgestellt. Also da, wo letztes Jahr noch ich selber auch gesessen habe, gefühlt mit Taschenlampe, standen jetzt Verbotsschilder. Und das muss man sich jetzt vorstellen, das Hyatt ist auch ein Hotel, was über so eine Flight Bridge auch direkt ans Convention Center angebunden ist. Also ist jetzt nicht so, als müsste man da irgendwie mit dem Auto hinfahren. Aber Fakt ist, um vielleicht mit der offiziellen Trading Night auch von der National anzufangen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gibt es mittlerweile sogar zwei verschiedene. Einmal so die Official, die ist irgendwie free for all und dann gibt es noch eine separate, die ist dann nur für Sponsoren und VIPs. Wir haben uns beide angeschaut, die tun sich jetzt nicht ultimativ viel. Was mich hardcore genervt hat, war, dass sowohl private Personen als auch natürlich gewerbliche Händler, die sich da rein sneaken, einfach, und ihr kennt alle diese Banketttische, die irgendwie 2 Meter Durchmesser haben, du findest auf diesem Tisch keinen Zentimeter Platz, geschweige denn einen Stuhl, weil selbst um Platz zu schaffen, werden dann Stühle unter den Tischen versteckt, werden irgendwie mit Kindern belegt oder, weil die einfach dadurch versuchen, sich Fläche zu safen. Und das ist schon sowas von frech mittlerweile, wo ich sage, das macht mir dann auch gar keinen Spaß, da irgendwie zu gucken. Ich bin jetzt eh nicht so der Trading Night Fan, weil das ist einfach zu laut, zu voll, und so weiter und so fort. Fakt ist, die Leute, dadurch, dass es kein offizielles Ticketing gab, also jeder hatte theoretisch das Recht, da reinzugehen, war die Schlange für die Trading Night draußen sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal. Und die Leute haben wirklich da auch Stunden gewartet, um irgendwie noch die Möglichkeit zu bekommen, da reinzugehen. Mich hat das aber gar nicht gecatcht. Was man sagen muss, dass die auch das Partnerthema auf der Trading Night definitiv größer war als das Jahr zuvor. Da sind dann auch teilweise Partner bei, die gar keine Flächen auf der National selber haben, sondern nur in diesem VIP-Trading-Raum stattfinden. Ne? Also Marken wie Club Legacy zum Beispiel oder Jersey Fusion, ich weiß nicht, wer das aus dem Stegreif so kennt, die haben dann da ihren Space, und den Jungs haben wir natürlich auch gesprochen, die sagen, ey, hier ist super, weil hier kann ich mich tagsüber, weil halt nur VIPs und geladene Gäste dann da reinkommen, kann ich mich auch mal normal mit den Leuten unterhalten. Und ich habe halt nicht so eine Traffic-Thematik wie in der Hauptarea auf der National. Und das wird natürlich auch ein anderer Preis sein, logischerweise. Aber da bin ich gespannt, wie sie das in Zukunft machen, weil wirklich, also die Leute, das ist wie, als wenn es, keine Ahnung, morgen Pokémon 30 Jahre bei Kaufland gäbe. Die Leute rennen da rein wie die Irren. Also ihr macht euch wirklich kein Bild. Und da muss man mal überdenken, wie man das in Zukunft handeln kann. Ja. Okay. Und dann mein abschließender Punkt, bevor wir gerne noch irgendwie, also ihr habt ja auch noch Themen, will ja auch nicht den ganzen Rahmen sprengen. Was ich fand, und das machen natürlich alle großen Marken, und da geben sie sich auch extrem viel Mühe, sind halt die ganzen Side-Events. Also du hast eigentlich jeden Abend von einer Company irgendwas, was separat in Off-Locations mehr oder weniger stattfindet. Und das macht natürlich auch Spaß, um sich irgendwie so ein bisschen zu connecten. Also die Fanatics-Truppe hatte irgendwie eine Bowlingbahn gemietet zum Beispiel. Nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was dann da passiert. Da wurden dann ein paar Produkte verraffelt, gab es was Gutes zu essen. Also jeder lässt sich da irgendwie was einfallen. Teilweise findet so viel statt, dass man sich gar nicht alles an einem Abend dann, also die Sachen überschneiden sich dann teilweise sogar. Aber da sind schon einige Companies, die sich nicht lumpen lassen, dann natürlich ihre Kunden und Partner entsprechend einzuladen. Und das wird auch mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie stagniert, sondern das wächst genauso wie wir halt. Und das hatten wir am Anfang schon gesagt haben. Wir wollen eigentlich dieses Thema Family and Friends Dinner halt auch beibehalten. Also überall, wo wir sind. Und wir haben ja auch nächstes Jahr sowohl in Europa als auch Übersee ein paar Sachen noch vor. Werden wir das auf jeden Fall weiterspielen. Wir hätten theoretisch auch gerne außer dem Essen noch was anderes gemacht, aber es ist halt schlichtweg, wenn man sich das eine Stunde vorher überlegt, nicht möglich, dann noch was vor Ort zu bekommen. Deswegen müsste man das vielleicht ein bisschen eher sich überlegen in der Zukunft.
Aber ihr habt, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, glaube ich, einige Leute hatten da sehr, sehr viel Freude mit, dementsprechend. Was ich noch so im Kopf hatte, dass du es, glaube ich, erzählt hast, dass ihr überlegt auf dieses, es sind ja nicht nur Events von den Firmen, sondern es waren ja so eigene Shows noch nebendran, die Soccer Expo, glaube ich. Ja. Wart ihr da? Habt ihr das geschafft?
Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten das geplant, aber durch unsere minimale Zeitverschiebung und unsere Autoanreise hat das dann alles nicht so wirklich gepasst. Und was ich aber gesehen habe, ich habe es mir natürlich angeschaut, auch online im Vorfeld, dass die SoCo, so heißt sie ja, mittlerweile auch, du kannst verschiedene, ich glaube, man konnte sogar, vielleicht gibt es jemanden, der mich korrigieren kann, wenn ich Quatsch erzähle, aber die ist mittlerweile auch sehr, sehr TCG-lastig, und ich glaube, es gibt sogar verschiedene Tickets oder verschiedene Areas, dass sie mittlerweile das, was ja viele Mängeln, so dieses TCG oder dieses fehlende TCG-Thema auf der National, füllen die halt mehr oder weniger auf. Ich war da noch nie. Ich könnte euch aus dem Stegreif auch gar nicht sagen, wie groß das Ding ist. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist auch, vielleicht abschließend noch, weil es gerade ganz gut dazu passt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Fußball größer ist als das Jahr davor. Das war ja auch, Markus, du erinnerst dich, so ein bisschen Prognose, welchen Impact hat am Ende eine WM auch auf das Sammelbusiness in Amerika, weil Soccer natürlich da drüben nicht die Nummer 1 ist. Ist sie nach wie vor nicht. Aber große Fußballkarten sind auf jeden Fall relevanter. Und da reden wir natürlich immer über die großen drei, die alle kennen. Da wird schon ordentlich was gedreht. Und nicht nur an den deutschen Tischen, sondern auch überall eigentlich.
Ja, das dachte ich mir. Es war jetzt auch nicht so weit weg von der WM tatsächlich. Ich bin mal gespannt,
ja,
wie sich das dann nächstes Jahr verhält. Krass, ich dachte, Soccer Expo sind tatsächlich nur Fußballkarten. Deswegen.
Nee, also wenn du auf die Seite von denen gehst, dann gibt auch der Pikachu, glaube ich, dem Ronaldo die Hand. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das cool ist oder nicht. Nichtsdestotrotz machen sie das sehr plakativ, dass da auch entsprechend, jetzt muss ich gerade lachen, bei Messi, Jamal und Götze. Dass sie natürlich das Thema spielen, weil ja auch jedem bewusst ist, dass Pokémon und Co. jetzt nicht die Riesenrelevanz auf der National hat. Gerade, also die großen Karten schon, aber da ist einfach Sport omnipräsent.
Ja.
Du findest auch keinen Händler oder eine Marke, die, ne, also es wäre ja das Einfachste zu sagen, One Piece oder Pokémon macht bitte den Stand. Gibt es ja nicht.
Ja, klar. Ja, hm? Richtig. Aber das ist halt schon krass. Also das zeigt ja, und ich glaube, das wird dann auch immer größer von Jahr zu Jahr. Ich meine, das merkt ihr auch auf der Card Madness. Ich meine, Jungs und Mädels, die halt TCG verkaufen, ankaufen, die sammeln, glaube ich, mehr als 50%, würde ich mal aus dem Bauch heraus schätzen.
Das unterschreibe ich. Das sind auch vermutlich mehr als 60.
Genau, und das ist halt der Punkt, ne? Und wir sehen es ja gerade auch. Ich meine, auch am Samstagabend, als wir bei mir noch draußen im Garten saßen, es kippte irgendwann relativ schnell in Kartentalk und dann ins Rabbit Hole TCG. Und ich glaube, davon kann man sich dann nicht frei machen, wenn man generell Karten sammelt und man ist irgendwie im Herzen begeisterungsfähiges Kind geblieben. Dann hat man, glaube ich, auch mal Bock, den anderen Nektar zu kosten. Ja, und Herr Messer ist momentan im 3-Liter-Kanister-Nektar gefangen, die kleine süße Fliege.
Bis um 2 Uhr nachts habe ich ihm noch WhatsApp
gesendet. Ja, es ist geisteskrank, wirklich. Wir haben jetzt ja auch eine TCG-HCC-Gruppe. Das ist bodenlos. Da ist ja den ganzen Tag ein Ameisenhaufen-Bau drin. Das ist so verrückt, also crazy. Wir haben da was losgetreten.
Sammy Cacho, genau. Ja. Ich habe noch eine Frage zu, du hast ja eben ein paar Sachen oder die teuren Karten aufgelistet. Gab es noch, hier zum Beispiel gab es einen Post von Cardwall Tom Brady, der so ein paar crazy Stuff, den sie gesehen haben auf der Channel. Ist da dir was im Kopf geblieben, so außergewöhnliche Dinge, die...
Ja, ich sag mal, der crazy Stuff befindet sich natürlich gerade bei den großen Marken halt auch an den Ständen, ne? Also, dass die natürlich alle, keine Ahnung, das krasseste vom Memorabilia war für mich definitiv Heritage. Also Heritage hat halt eine Star Wars Kollektion ausgestellt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Also wirklich. Das ist das eine, aber die großen Karten, bis auf die 2, 3, die ich vielleicht gerade erwähnt habe, die befinden sich halt natürlich auch, siehst du ja da auch, ja, Diego Maradona, die Hand Gottes. Das Ding steht ja nicht an einem privaten Stand, sondern bei irgendeinem Auktionshaus in der Vitrine.
Mhm. Ja.
Genau, siehst du ja. Und das ist schon, also wer sich dafür begeistern kann, dafür kannst du dir schon einen halben Tag Zeit nehmen, um einfach mal die ganzen gedisplayten Sachen der Auktionshäuser dir anzuschauen. Also das ist schon verrückt. So, klar kriegst du dann auch immer Depressionen, weil du denkst, scheiße, warum reicht mein Girokonto nicht aus? Nichtsdestotrotz ist es ja schön, sich die Sachen anzuschauen. Allein was in dem Fanatics Collect Vault da drin stand, das kannst du ja alles gar nicht merken. Junge, also das ist, wo die Sachen dann auch immer herkommen, keine Ahnung, aber das ist crazy.
Das ist wirklich verrückt. Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche ja auch im Stream gesehen, das Heritage Auctions hat da echt ordentlich aufgefallen. Ja. Das war so, was auch die Amis geschrieben haben für viele. Es war klar, dass irgendwie Fanatics Topstar komplett durchdrehen. Es war klar, dass Whatnot da eine Riesenrolle spielen wird. Aber dass Heritage Auctions da so auffährt, war auch wohl für viele Amerikaner ein Stück weit überraschend, mit was für einer Ernsthaftigkeit.
Aber sie machen es ja schlau. Ja, ne? Also die Tatsache, dass sie ihren Fokus jetzt nicht auf Karten legen, weil das macht ja jeder, sondern vielleicht auch mal einen anderen Entry Point versuchen.
Ja.
Ist ja super und sie supporten damit natürlich auch ihre eigenen Auktionen, die ja dann in den Wochen darauf immer online gehen. Also das, was da gedisplayed ist, geht ja dann auch unmittelbar danach in Auction und das ist ja macht ja total Sinn. So, also wir haben vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben heute noch ein Telefonat mit Heritage gehabt, weil eh klar war, dass die nach Düsseldorf kommen. Aber genau das möchte ich eigentlich auch sehen, ob die das hinbekommen, weil Heritage natürlich auch, also sitzt in München, eine deutsche Niederlassung haben. Ist nicht so einfach, weil die Sachen, die da drüben sind, die sind halt nun mal nicht hier und die mal eben hier rüber schippen, ist auch nicht so einfach. Ja. Aber die machen das schon echt gut. Also ich bin tatsächlich auch so ein Opfer, ich kriege den Heritage-Katalog immer geschickt und traue mich dann immer gar nicht, den aufzumachen. Ich habe den Fehler gemacht, dann habe da mal was gekauft, danach bombardieren die dich, weil die genau wissen, warum. Aber die machen das einfach gut. Ja, genau. Und wenn das nur so, die schicken aus den Staaten sogar so 5 Seiten, sogar per Post dir nach Hause, weil sie genau wissen, sie triggern dich damit.
Ja, ich bin aber auch so anfällig für sowas, ne? Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich habe letztens was gekauft, auf Fanatics Collect und die machen das noch echt gewieft. Also wenn ich einloggt, auf einmal bekommst du so einen individuellen Hot Deal vorgeschlagen, wo du dir echt denkst, okay, krass, ist wirklich günstig. Okay, wo soll ich kaufen? Hier, als Swipen? Okay, ich bin mit dabei.
Komm in die Gruppe.
Ah, Mann, ey, warum sind wir einfach alle so weiche Lulatsche? Echt. Aber ich liebe es auch ein bisschen.
Hast du, wo wir gerade bei Fanatics waren, hast du was mitbekommen von der Guerilla-Aktion, die vor der National stattgefunden hat, wo Leute vor der National waren mit Schildern, no fees, no fees, no fees. Habt ihr davon was mitbekommen oder war das?
Ja, natürlich, klar. Also muss ich ein bisschen schmunzeln, weil natürlich diese Aktion unterschiedlich wahrgenommen wurde. Also es gab Menschen, die tatsächlich gedacht haben, es wäre ein Protest. Ja. Jeder, der mal genau hingeschaut hat, hat relativ schnell gesehen, dass es einfach nur richtig gutes Marketing war. Richtig gut. Ja. Und das haben sie nicht nur draußen gemacht, sondern auch drin. Und es war super unangenehm, aber jeder hat hingeschaut. Das ist wie so ein Unfall, wo du einfach nicht vorbeilaufen kannst. Es gab sogar deutsche National-Teilnehmer, die sich dem angeschlossen haben und dann auch mit dem Schild rumgelaufen sind. Wir nennen jetzt keine Namen, aber das haben wir natürlich. Nein, war es nicht. Aber es war wirklich eine gute Guerilla-Aktion und die waren auch echt, wie man da unschwer erkennen kann in dem Video, auch echt penetrant. Also die sind so durch die National gelaufen. Geil. Ich weiß nicht, wenn ich Veranstalter gewesen wäre, ob ich das gut gefunden hätte oder schlecht, weiß ich nicht. Aber gute Aktion.
Wir hatten das im Stream besprochen. Das war glaube ich am Donnerstagabend oder Freitag irgendwie tagsüber und dann hatten wir es dann abends dann bei mir im Stream besprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig gut, gerade für uns hier in Deutschland. Also mal ernst gemeint, ich meine, der Deal ist ja, du kannst auf Collect auswählen, dass du quasi kein Cash-Out mehr haben willst auf Venmo oder Stripe oder PayPal, sondern du willst quasi Fancash haben. Und Fancash ist ja die eigene Währung in deren Ökosystem. Und wenn du das quasi auswählst, hast du keine Gebühren mehr. Und klar, so der Hasenfuß an der Sache ist, du kriegst die Kohle da halt sehr, sehr schwer, fast gar nicht mehr raus. Also die ist dann quasi auf der Plattform. Du kannst sie dann ausgeben bei Tops und bei Fanatics und Fanatics Collect und Tickets kaufen. Hast du nicht gesehen? Was ich aber interessant finde, und das sehe ich ja gerade auch, wenn du die Sachen echt in diesem Vault drin hast und du hast die Karte super günstig geschossen, du kannst sie ja einfach so hart overpriced da reinstellen. Ich bin ein sehr guter National Dealer, wie wir gerade merken. Dann noch auf die Option klicken, dass du Fancash haben willst. Und das bleibt alles schön in deren Ökosystem. Du kannst ein bisschen Arbitrage machen. Also ich persönlich als BWLer finde das eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich sein darf. Ich mag das sehr gerne.
Haben sie sich ja auch was bei gedacht, ne? Also wenn du eine eigene Währung einführst, ownst du natürlich auch unterschiedliche Gebiete. Und dann ist am Ende auch egal, weil das ist ja keine bewegliche Währung im Sinne von, ne? Die hat ja keinen Kurs oder irgendwas. Ist halt fest. Ja. Und dann kannst du halt auch viel, weil du ja dann am Ende entscheidest, was ist der Value. So, ich habe noch keine Transaktion da gemacht. Aber ich merke schon, du bist sehr tief da drin. Da werde ich mal bei dir einen Kurs buchen. Bald.
Sehr gerne. Oder bald mal live on stream. Ja, Spaß. Genau.
Ja, also wie du schon gesagt hast, hier ist nochmal Post Fanatics Collect. 0% Fees, wenn ihr das über Fancash auszahlen lassen wollt, könnt, müsst. Das vielleicht noch dazu, hat noch ganz gut gepasst. Dann hast du aber eben schon gesagt, hatten wir hier noch ein Video von Time des Sportscards mit einfach der Riesenschlange, die vor dem Eingang war. Musstet ihr warten oder hattet ihr einfach Glück, weil ihr eben diese besonderen Tickets hattet, dass ihr nicht.
Also wir hatten grundsätzlich so ein 5-Day Early Access, das wäre 9 Uhr gewesen, wenn man rein konnte. Und ab dem Tag darauf war es halt 7:30 irgendwie. Wir haben da Gott sei Dank nicht drin gestanden. Ich muss aber auch, ich will jetzt nicht die National in Schutz nehmen, aber die Schlange war bei uns nicht kürzer in Frankfurt. Es ist ja immer die Frage, wie man damit umgeht, ne? Und es war jetzt, ich meine, klar, da sind die Temperaturen nochmal ein bisschen anders, wobei ich es nicht so heiß empfunden habe wie das Jahr davor, aber die schaffen es ja trotzdem, auch diese Schlange abzuarbeiten. Ja, also wir sagen ja auch immer, die Schlange ging in Frankfurt um 2 Straßenblocks, trotzdem waren die Leute innerhalb von 36 Minuten alle drin. Das geht. Und Fakt ist halt auch, dass die das schon im Griff haben. Also ich finde das jetzt nicht so dramatisch, wie das dann oft im Internet dargestellt wird, weil wo viele Leute auf einmal gleichzeitig rein wollen, musst ja trotzdem schauen, dass das halbwegs geordnet läuft. Genau. So, und dann kann man sich jetzt drüber aufregen und sagen, oh, ich habe in der Schlange gestanden. Ja, Freunde, aber dann entweder musst du um 6 Uhr den Stuhl mitbringen und setzt dich vor die Tür, oder du musst einfach ein bisschen Geduld mitbringen, weil es geht halt nun mal nicht schneller. Das ist halt so. Ja.
Passt ja ganz gut dazu, einfach zu dem, wie es geboomt hat. Alt hat auch noch mal was rausgehauen, ja, dass sie ihren Rekord gebrochen haben mit 25 Millionen Value an Cards, die consigned worden sind an diesem.
Das war ein cooler Stand.
Ja.
Die hatten, da siehst du unten links in dem Foto, da sitzt dann einer hinter so einem kleinen Vorhang, so à la Muppet Show, und da kriegst du dann dein Cash. Geht ja der Vorhang auf? Das ist weird eigentlich. Das ist schon witzig.
Ja, die hatten auch relativ, das hatten wir schon ein paar Mal hier berichtet, Cash in Advance. Das heißt, du kriegst das Geld ja sogar teilweise sofort. Haben sie auch regelmäßig irgendwie gepostet, wie viel sie jetzt schon in Advance rausgehauen haben. Da waren es jetzt bei 15 Millionen. Also ist schon ganz cool von Alt auch noch, was wir dort gefunden haben. Ja, mehr habe ich ehrlicherweise. Ja, die Produkte hast du noch gesagt. Da waren ja auch ein paar Knaller-Produkte irgendwie dabei. Tops waren ein paar Produkte am Start. Panini, hattest du auch schon gesagt, waren eben auch vieles ohne Lizenz. Aber auch da gab es irgendwie Dirk Nowitzki Exclusive-Karten. Aber gerade diese ganzen Tops, National Exclusive-Karten, waren, glaube ich, schon sehr gefragt. Also da sieht man auch Lamine Jamal.
Ich meine mich daran zu erinnern, jetzt müsste ich ganz tief in mich gehen, dass eine von den National Exclusives schon im Slab, ich glaube, es war sogar eine One-of-One, bei den deutschen Jungs auf dem Tisch gelegen hat, einen Tag später. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war, aber ich habe es sogar in der Hand gehabt, aber ich weiß nicht mehr, weil das war so ein Karten-Overload in meinem Kopf.
Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die Designs richtig geil dieses Jahr von den Topps National-Karten. Also das hatten wir auch besprochen, das sah wirklich besser aus als manch anderes Chrome-Base-Design tatsächlich, weil es einfach so clean war. Das Logo der National war auch gut integriert, also deswegen kann ich schon verstehen, dass da die Boxen wirklich sehr, sehr begehrt waren. Das war auch irgendwie Thema bei Card Collector 2 in seinem Video, dass hier Boxen wirklich weggingen wie halt eben heiße Semmeln, weil die Hitrate war geil, die Karten sehen gut aus. Also da passte irgendwie alles in dem Moment für das Produkt.
Ich würde dafür Deutschland jetzt auch nicht Nein sagen.
Würde ich auch nicht Nein sagen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es ja andere tolle Sachen.
Andy Matrix hat gerade geschrieben, in Deutschland gibt es die Showtime-Box ja nicht mehr.
Ja, ich wollte sagen, nicht mehr, leider. Ja. Aber gucken wir mal, was da kommt.
Könnte ja was kommen. Genau, sonst steht erstmal nichts auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob du durch bist mit deiner Liste, Sebi, oder ob du noch was hattest.
Ansonsten, ja. Ich bin soweit durch.
Ja, gut. Alex, hast deine Liste durch? Hast du noch Fragen an den Sebi?
Die Zuschauerfragen sind alle National. Nicht spezifisch, das heißt, wir können erstmal in die News reinhüpfen und danach bombardiere ich euch mit Fragen, weil die Fragen diesmal sind wirklich sehr, sehr gut. Also das Hochzeitsfoto von Markus und von mir hat wirklich Leute zum Schreiben angeregt. Also freut euch auf die Fragen und Kommentare. Das ist das Highlight des Tages für mich
gewesen. Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise Pulpnitzer hat auch noch eine Frage. Gibt es spezielle Kontrollen am Zoll jetzt für...
Puh.
Zack, Laune.
Naja, also was heißt spezielle Kontrollen am Zoll? Ich will jetzt hier keinem Tipps geben, wie er es machen soll, aber der normale Weg, wenn du etwas ausführst und wieder einführen möchtest, ist, dass du es erstmal anmeldest, bevor du es ausführst, weil sonst hast du ein Problem, das zu beweisen, dass es deins ist, wenn du es wieder einführst. Dem sollte sich jeder bewusst sein, der Deutschland verlässt mit einem Koffer voll Karten, dass die mittlerweile auf Zack sind, die Jungs. Das unterschreibe ich. Bin ich rausgepickt worden? Nein. gut, mein Koffer ist auch weg, davon mal abgesehen. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr heiße Kiste, wo man wirklich für sich überlegen muss. Also ich kann euch sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe die Karten jetzt nicht zur Ausfuhr angemeldet, sondern ich habe mir beim Frühstück am Flughafen habe ich mir eine Bildzeitung genommen, habe die Dinger da drauf geknallt und habe ein Foto gemacht. So, genau. Das wäre für meine Diskussionsgrundlage im Fall der Fälle, weiß ich nicht, ob es ausreichend gewesen wäre, aber es wäre ein Argument gewesen. So. Ne? Aber das ist nach wie vor, kann das Existenzen vernichten, wenn man das unvorbereitet macht, sagen wir mal so. Und am Ende kontrolliert natürlich keiner, womit du aus den USA ausreist. Also ich meine, klar läuft das Ding durch die Sicherheitsschleuse und so weiter und so fort. Aber das Zollthema begrüßt dich in Deutschland. Und in Frankfurt, kann ich sagen, standen einige Leute am Zoll, die Leute rausgeholt haben. Ich habe das aber auch letztes Jahr andersrum erlebt, da stand da gar keiner. Ne? Also das kommt, glaube ich, immer auch drauf an, zu welcher Tages- oder Nachtzeit du da aufschlägst. Aber an der Stelle würde ich immer empfehlen, sich wirklich intensiv Gedanken zu machen, muss ich was mitnehmen? Wenn ja, was nehme ich mit? Was hat das an Wert? Und wie kann ich beweisen, dass das meins ist? Weil sonst genau. Am Ende des Tages immer der Zoll recht hat.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Ja. Eine Frage habe ich noch. Sebi, gibt es irgendeine Karte, die du für dich gefunden hast, mitgenommen hast, für deine PC?
Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe eine Karte graden lassen. Das war eine Kobe Bryant 2018 Infinite, also auf 25. Die fehlte mir in meiner Sammlung. Die habe ich aber nicht da gekauft, sondern nur mitgenommen, um sie da graden zu lassen, weil ich diese Karte niemals durch die Gegend geschickt hätte. Ich habe aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich nichts gekauft. Gar nichts. Also ich hatte eine Mission, eine Karte zu reslappen, das war ein Michael Jordan Autogramm. Da wollte ich einfach den neuen BGS-Slap haben, den ich wirklich sehr attraktiv finde, muss ich wirklich so sagen. Ja. Auch hinten mit dem QR-Code, das sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Und halt die Kobe habe ich mitgenommen. Ich habe mich aber auch davon freigemacht, das zu finden. Das habe ich, die Illusion hatte ich letztes Jahr schon, dass ich diese drei Karten, die mir in meiner Sammlung noch fehlen, da finde. Klar habe ich dieses Jahr auch geschaut, aber ich habe eher verkauft tatsächlich, gerade Sachen, die hier schwer zu bewegen sind.
Ja. Das ist doch schön. Ich schließe mich dem Chat an, der Charizard schreibt das, Pibnitzer, und habe es eben nochmal gelesen. Und wir sagen auch vielen Dank für die detaillierten Einblicke, für die hervorragende Vorbereitung. Sebi, vielen Dank.
Habe ich eine 1 für vergeben heute.
Nein, wirklich, Inlaut. Dass du jetzt so kurz danach dir die Zeit genommen hast, hier fast eine Stunde jetzt darüber zu sprechen. Tausend Dank. Und wir freuen uns, dass du noch hier bist. Wenn ihr also noch Fragen habt irgendwie zu National, haut sie gerne zwischendurch noch raus. Wir gehen weiter ein bisschen in den News. Da ist heute taufrisch eine News reingeflattert. Tatsächlich war das heute, ich weiß gar nicht. Aber dass es bei GSG, also Gold Standard Grading, ein Update zum Grading gibt. Alex, klär mich mal ab, du hast das, glaube ich, reingelegt, aber ich glaube, es gibt jetzt neue Voraussetzungen, dass man eine 10 bekommt.
Ja, also die genauen Voraussetzungen habe ich mir jetzt fairerweise nicht angeguckt. Ich fand nur, ist ziemlich, das ist das richtige Wort, irritierend, weil, glaube ich, GSG immer auch den Ruf auch im deutschen Markt hatte, ne? Super streng zu sein, kriegst da fast keine 10, André gradet die Karten gefühlt persönlich und deswegen gibt es dann irgendwie eher eine 9,5 als eine 10. Und das jetzt so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, okay, ne, wir geben euch irgendwie die Möglichkeit, die Karten nochmal durchchecken zu lassen und vielleicht doch eine 10 zu vergeben, wenn gewisse Kriterien erfüllt werden. Ich glaube, es geht irgendwie um die Summierung der Subgrades, aber Fokus auch auf Centering der Karten. Also persönliche Meinung finde ich nicht gut. Und finde ich auch schade, weil wenn das dein USP ist, als kleines Grading-Unternehmen wirklich streng zu sein, zu versuchen, da sehr, sehr objektiv ranzugehen und eher weniger 10 zu vergeben, damit eine 10 was Besonderes ist und bleibt. Ich sah so von meinem Handy und mein Reflex war, dass ich der persönlichen Meinung bin, dass das keine gute Idee ist, das zu tun.
Punkt. Es steht wohl mit diesem Centering-Update zusammen. Sie haben das wohl, wenn ich es richtig verstehe, nicht mehr ganz so streng bewerten sie das Centering. Haben jetzt hier in der Caption dazu geschrieben, dadurch kann sich das der Grade ändern, weil sie eben so ein bisschen mehr Spielraum, genau, wann Centering okay ist, sozusagen. Und dementsprechend kann man jetzt noch mal seine Karten überprüfen lassen, basierend dieses neuen Centerings. Ja, ist bisschen, ich weiß auch nicht, warum. Also, was die Intention jetzt dahinter ist.
Das wird bei einem älteren Post stand drin, dass man sich, glaube ich, da den internationalen Centering-Standards wohl eher ein bisschen nähern möchte. Guck mal in dem Post davor.
Hier steht, wie international üblich steht da.
Genau, wie international üblich. Ja. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist, du musst ja für irgendwas stehen. So, und wenn du halt dafür stehst, dass du super streng bist, straight bist und willst da wirklich mit Argusaugen halt die Karten irgendwie überprüfen, weiß ich jetzt nicht, ob es dein Absatz anfeuert und befördert, wenn du quasi deine Leitlinien ein bisschen lascher gestaltest, damit Leute halt eher eine 10 kriegen. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt.
Aber eine berechtigte Frage von Daniel, Dan Magic, der hier geschrieben hat, von Rachel Range wurde denn umgestellt auf was? Also PSA hat ja von 55, 45 ist die Karte dann centered. Aber das ist ja hier nicht benannt, ne? Was es vorher war, was es jetzt ist. Ja, das wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Animatrix auf jeden Fall schreibt es nicht so damit begeistert. Die haben immer damit geworben, am fairsten und am nächsten an der Realität zu graden. Und heute das verstehe ich nicht. Und ich bin Stammkunde dort bei Standard.
Ja. Was
dazu?
Der größte Grading-Skandal Europas diese Woche, würde ich sagen. Spaß, persönliche Meinung.
kommen wir, wo wir doch gerade beim Grading sind, wir haben auf jeden Fall ein paar News zu PSA wieder am Start. Natürlich, wir haben ja schon eben was einiges von der National gehört. Wir haben über den Backlog-Tracker gesprochen. Sie haben auf jeden Fall letzte Woche, glaube ich, auch einen neuen Facility aufgemacht in Plano, Texas. Am 27. Juli hat es Ben Burrows gepostet, wo sie als Teil dieser 200 Millionen Investment haben jetzt quasi in Santa Ana, New Jersey, Boca Raton, Tokio und Plano und Frankfurt quasi jetzt Facilities und haben da aufgebaut. Was aber sehr, sehr spannend war, jetzt nicht nur dieses mit dem ganzen Thema Backlog und so weiter und so fort. Es gab ja auch immer mal wieder irgendwelche Klagen, die damit am Start waren. Und eine Klage, die jetzt reingeflattert ist, die fand ich interessant. Und zwar geht es da um eine sehr, wie hieß es, 15 Billionen Dollar Klage war die Headline, glaube ich. Und zwar geht es darum, dass hier jemand PSA anklagt, weil es darum geht, dass die erste gegradete Karte bei PSA, das ist die T206 Honus Wagner, war getrimmt anscheinend. Also steht jetzt hier laut diesen Berichten, das heißt, die wurde bearbeitet. Der Grader wusste, dass die behandelt wurde, nachbearbeitet worden ist. Und eigentlich ist ja PSA Ruge, dann ist die, darf die nicht gegradet werden, wurde aber dann trotzdem mit einer 8 gegradet und wurde nie rausgezogen. Und diese Karte wurde später irgendwann, ich weiß nicht genau wann jetzt, aber wurde für 2,8 Millionen verkauft und ist immer noch zertifiziert. Und diese Klage ist quasi so ein bisschen unter der Headline. Diese ganze Market-Build, 15 Billionen Market-Volumen, ist eigentlich auf diesem Blueprint aufgebaut von dieser Karte. Und das wäre quasi eine Blase, die da aufgebaut wird. Was denkt ihr darüber?
Ist denn das Zertifikat noch aktiv oder ja, wo das
die ist noch aktiviert?
Ist noch aktiv.
Die Frage ist ja, ich meine, Honus war, da reden wir über eine T206 als PSA 8,
ja? Ja.
Die wird ja nicht mehr das wert sein für das, was sie mal verkauft wurde. Das wird vermutlich im zweistelligen Millionenbereich sein, wenn die heute über den Tisch gehen würde. Also das natürlich, also das ist ja so eine Hypothese, wenn wirklich dem so sein sollte, dass der Dude, obwohl sie bearbeitet war, sie einfach durchgeschoben hat, ist es ja grundsätzlich schon mal Beschiss. Punkt. Und entweder sagt man dann, okay, wir müssen das Ding halt im Nachgang rausziehen. Hätte das jetzt einen Impact? Vermutlich nicht. Ich glaube, die Preise würden eher nochmal hochgehen, weil das Ding dann wieder durch die Medien fliegt. Deswegen ist halt die Frage, was bezwecken sie mit dieser Klage?
Ja.
Weißt du?
Also ich finde so diese Diskussion, dass dann darauf ein 15 Milliarden Dollar Unternehmen auf einer Lüge fußt, das finde ich jetzt immer so ein bisschen sehr amerikanisch und sehr, sehr... Ja.
Das ist so wie Red Bull verleiht Flügel und ich kann nicht fliegen, deswegen verklage ich jetzt jemanden.
Ja, also genau. Das finde ich also ein bisschen quatschig. Ich glaube, wenn man eine Diskussion aufmachen kann, ist schon das Thema, das Zertifikat müsste für mich persönlich in meiner perfekten Welt irgendwie deaktiviert werden, mit dem Hinweis, ja, ne, irgendwie Grading Mistake, bla bla bla, keine Ahnung was. So, das kann man halt da machen, als PSA eventuell. Aber jetzt da die zu verklagen und zu sagen, deswegen irgendwie irgendwie eine falsche Legacy
aufgebaut. Wer verklagt die, Markus?
Wer ist, genau, wer ist das denn? Also wer hat denn da so viel Langeweile?
Es gibt tatsächlich, ja, die gesamte Klage kann man sich tatsächlich auch angucken. Die ist 188 Seiten schwer, also wenn ihr mal Langeweile habt,
guckt es
euch an. Hier steht, Nicolas Funk ist der Kläger.
Aus Deutschland.
Aus Görlitz.
Hallo, Nicolas. ja, also for himself and ich glaube, das ist eine Sammelklage, zumindest höre ich das jetzt hier so raus. For himself and for similarly situated individuals. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Sammelklage ist oder nicht. Aber das ist 188 Seiten schwer. Das hat gepostet die Ariel Giffner. Die ist, glaube ich,
Anwältin bei
Giffner. Natürlich. Wer kennt sie nicht?
Natürlich.
Und ja, die hat es gepostet auf X. Also falls ihr euch die gesamte Klage mal angucken wollt, die ist dort zu sehen. In Maryland ist das wohl. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Aber weiß man denn, wer dieser Dude ist, der da Klageführer ist? Weil da wäre ja mal spannend rauszufinden, was der eigentlich beruflich macht und was er sich davon erhofft,
ja,
das zu tun. Weil ohne dass ich jetzt da ich höre das gerade zum ersten Mal, ich habe das nicht mitbekommen. Spannend wäre mal rauszufinden, was seine Grundintention ist, offensichtlich PSA ans Bein zu pinkeln. Da muss er ja, das machst du ja nicht, du stehst ja nicht morgens auf und sagst, boah, heute hau ich jetzt mal einen raus. So, also du belegst dir sowas her. Genau.
Genau.
Ne? Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der irgendwas macht, was davon profitieren würde, wenn PSA nicht mehr da wäre, wo sie wären. Weil sonst so viel Langeweile kannst du im Leben nicht haben.
Aber ja, das war nicht die einzigste Klage. Ich will es noch der Vollständigkeit halber noch posten, weil es gab noch eine andere Klage auch gegen PSA. Die ist aber vielleicht von einer etwas bekannteren Person. Zumindestens ist es einer, der mit Collect irgendwie so ein bisschen zusammenhängt tatsächlich. Und zwar ist das der gute Lichtman, heißt er. Steve Lichtman. Er ist Investor bei Collector, also da Collect, wo die ganzen News auch teilweise gepostet haben. Und der klagt, das jetzt kann man so ein bisschen auch nochmal eine eigene Meinung zu haben, klagt PSA an, weil er hatte ein Reslabbing dort beantragt von seinen SGC-Slabs zu PSA und die haben jetzt einen schlechteren Grade bekommen als vorher.
Die Mickey Mantle ist auf dem Foto,
ja, oder was? Genau. Es geht um 4 der 6 haben wohl einen schlechteren Grade bekommen. Und das wird jetzt dort nicht mehr beklagt.
Der hatte SGC-Karten gehabt, hat die dann cross-graden lassen zu PSA und die sind schlechter. Ja, ja, aber das steht ja in den AGBs drin. Wenn du das cross-gradest, kann das schon passieren. Du musst ja auch Minimum-Grade angeben. Und es kann auch durchaus passieren, dass du da nicht noch mal eine PSA 3 kriegst, wenn es
da ist. Naja, du kannst auch Minimum-Grade angeben und wenn es nicht,
genau,
also wenn du es vergisst, dann verklagst du halt einfach. Ist auch super.
Ist total auch gut. Sinn. Weil ich meine, bei Beckett habe ich das auch gemacht. Da bin ich, glaube ich, so ein Grade runtergegangen, als ich von der SGC rüber gegradet habe zu Beckett, weil ich dann gesagt habe, das ist irgendwie jetzt bei der Jordan mir egal. Am Ende wurde es dann trotzdem eine BGS3, aber du musst auch Minimum Grade angeben. Wenn du keins angibst, dann bist du quasi vogelfrei. Also ich jetzt darüber aufzuregen, wenn man nebenbei eine Sportcard-Newsseite betreibt, weiß ich jetzt nicht.
Nee, der ist der Investor, ne? Also Lichtman ist ein Investor von Collect. Darren Rovell hat darüber berichtet. Witzigerweise hat er da drunter geschrieben, Disclosure, Lichtman ist ein Investor in Collect. PSA ist der Collect Client. Das hat er einfach in den Post mit reingenommen. PSA hat aber genau das, was ihr auch gerade sagt. Er sagt, das sind halt unsere Regularien. Er ist jetzt nicht ganz happy damit.
Aber er könnte es natürlich jetzt bei GSG versuchen, weil das mit dem Centering ist ein bisschen entspannter. Vielleicht könnte da was gehen.
Vielleicht.
Vielleicht.
Kommen wir zu einer anderen großen Company, und zwar eBay hat nämlich announced, dass sie ihren Authentifizierungsservice, den sie anbieten, der hatte mal gestartet, glaube ich, bei 750. Ab da konnte man Karten mit Authentifizierung kaufen. Das haben sie jetzt so weit reduziert, dass sie jetzt schon bei 200 sind. Das war dann mal auf 250 und gehen jetzt sogar runter auf 200 Dollar Value, wo man quasi diesen Authentifizierungsservice nutzen kann. Was macht der nochmal ganz grob, kurz zusammengefasst? Die Karten werden dann nicht direkt zu dir geschickt, sondern die Karte, die man kauft, wird erst zu eBay bzw. zu PSA geschickt. Die checken, passt das alles, was dort verkauft worden ist, mit dem, was in dem Slab auch jetzt ist. Es wird also nicht nochmal ein Recheck gemacht von dem Grade, sondern es geht wirklich nur, ist das, was verkauft worden ist, auch das, was jetzt die Karte ist. Ja. Oder wurde da irgendwie hantiert? Und dann geht die erst quasi zu dir. Und das geht jetzt eben schon ab Karten von 200 Dollar, was für mich auf jeden Fall schon mal eine ganz coole Sache ist, weil auch ein weiterer Weg, um Fakes oder irgendwelchen Betrug zu vermeiden, wird die Grenze einfach weiter unten angesetzt. Finde ich gut.
Ich finde es nach wie vor gut. Ich weiß, dass einige unserer Hörer das so ein bisschen kritisch finden. Das dauert dann wiederum länger, bis dann die Karten ankommen. Bei manchen gibt es auch so kleine Hiccups, dass dann die Karten dann doch nicht durchgewunken werden, dann dennoch ausgehändigt werden. Also da gab es schon so ein, zwei Prozesse, die nicht ganz so gut liefen. Ich glaube, bei dir, Markus, war auch mal irgendwie was. Ja. Aber ich glaube, so Baseline ist, gerade wenn du im Ausland kaufst, ich persönlich kaufe lieber, wenn oben dieser Badge drin ist, dass die Karte nochmal irgendwie gecheckt wird. Weil du selber hast einfach keine Chance, innerhalb von 30 Tagen meistens dann auch da Einspruch einzulegen oder die Ware zu retournieren. Ich habe wiederum witzigerweise gerade Spaß mit PSA, weil ich habe nämlich bei PSA eine Karte gekauft über eBay und die kam bei Ship My Cards an und die Karte war oder ist im Slab verrutscht. Und zwar so, dass die halt komplett Fritte ist wahrscheinlich. Also es ist eine PSA 10 und die Karte, ich kann das mal in die Kamera halten, hängt halt wirklich so auf 7:30 im Holder drin. So, dann habe ich dann als guter Deutscher erstmal das Beschwerdeformular ausgefüllt auf eBay mit Fotos und habe gesagt so, ach ja, das holt mich jetzt hier gerade doch nicht so ab, weil die Karte ist halt irgendwie Arsch. Dann hat das 2 Wochen gedauert, bis sich dann PSA bei mir gemeldet hat, wollten dann noch mal Fotos haben und jetzt warte ich wieder seit 2 Wochen auf eine Antwort. So, und es tut sich da halt nichts. So sieht die Karte aus.
Stör die Leute mal nicht beim Graden, bitte. Die hast du.
Ist es gut? Ist geil, oder?
Ist eine geile Karte, aber die ist ein bisschen verrutscht, ja, das stimmt.
Ja. Und das Problem ist, die ist halt jetzt da oben einmal runtergerutscht, die Ecken sind da links und rechts rangeknallt. Also es ist halt obviously auch keine 10 wahrscheinlich jetzt mehr danach. Und die steckt halt einfach da im Slab drin. Und ich sehe halt auch nicht ein, die nach Deutschland zu holen, weil ich will die halt nicht haben. Die ist halt kaputt.
Jetzt. Aber die Frage, also die essentielle Frage auch auf Entscheidungsbasis von eBay dann ist ja, wie wurde die Karte angeboten?
Ja, perfekt. Aus dem PSA Award.
Dann gibt's also keine Diskussion.
Genau, richtig. Hat eBay auch gesagt. eBay hat gesagt, gib dem dicken Jungen das Geld zurück. Jetzt wartet der dicke Junge auf das Geld. Ja, naja, machst du nix.
Crazy.
War aber nicht das Einzigste tatsächlich. Doch, war das Einzigste zu eBay. Ich dachte, ich habe noch was, aber das war
das Einzigste natürlich. Ich finde das gut mit den 200 Euro. Also wir können auch froh sein, dass das, ja, mehrfach, also auch ungewollt tatsächlich. Ja. Ich finde das aber gut. Ich meine, klar dauert das ein Stückchen länger, aber dann hast du wenigstens bei einer RAW-Karte oder, also die prüfen ja auch Slabs am Ende des Tages. Und ich kann euch sagen, ich habe schon gefakte Slabs gesehen, da erkennst du gar nicht, ob die, also das ist richtig wild. Deswegen, ich finde das gut. Ja, müssen wir uns halt drauf, können wir doch froh sein, dass wir das nicht noch als Käufer mitbezahlen müssen. Also.
Ja, das stimmt. Und wird halt auch nicht weniger, ne, bei PSA, das darf man auch nicht vergessen. Nö. Also mit.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, am Ende ist es für eBay, also ich kann immer nur für Deutschland sprechen, der zweitgrößte Umsatzzweig für eBay Deutschland sind Trading Cards. Mhm. Direkt neben Autozubehör, ja. Das ist so. Und das wird da drüben nicht anders sein. Vermutlich sind wir da mit Karten noch ein Stückchen weiter oben. Aber deswegen schützen sie sich natürlich auch, weil sie sich darüber im Klaren sind, was das am Ende bedeuten kann, wenn über eBay nur noch gefakte Karten verkauft werden. Hat das einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Impact. Also gehe ich sehr stark von aus.
Ja.
Gut, kommen wir zu deinem Freund, lieber Alex. Der hat nämlich einen neuen Rekord gebrochen. LeBron James hat die meisten Tops-Now-Karten verkauft für Basketball ever. Und zwar 211.627 mit seinem Wechsel zu den 76ers wurden diese bestellt. Das hat die Karte von Cooper Fleck übertroffen. Die waren 208.735 und ist damit aktuell Highest Printed Tops Now Basketball Card All Time. Wer hätte das gedacht?
Stark. Jetzt hätte er endlich mal eine Disziplin, wo er wirklich besser war als MJ. Nein, Spaß. Ich finde es, also ist mir egal, also kann er jetzt machen. Er hat sie ja auch selber jetzt nicht verkauft, ne? Er ist auf der Karte drauf. Was mich aber stört, ist bei der Karte, und das prangere ich wirklich bei Tops, ich werde auch nicht müde, er hat keinen Action-Shot im Phillies-Trikot. So, ich finde dieses Photoshop-Ding auf Tops Now-Karten finde ich einfach nicht geil. Es tut mir leid. Die Idee war von Tops Now zu sagen, wir fangen Momente ein, Spielmomente, Augenblicke, die einzigartig sind, die zu dem Datum passen, zu dem Punkt passen, wie auch immer, zu dem Quarter passen. Und dieses rein Photoshoppen, auch das haben sie auch bei Tarek Skubal gemacht, der jetzt ja zu den Dodgers gewechselt ist. Das holt mich einfach nicht ab. Es tut mir leid. Das muss ich wirklich mal sagen. Also das finde ich jetzt nicht so geil. Das mit LeBron, ich habe mit dem eh abgeschlossen. So, ich bin emotional durch mit LeBron. So, er kann machen, was er will. Er kann auch das Autogramm wieder wechseln. So kann er alles machen. Er kann jetzt auch die 8 tragen von mir aus. So kann er auch tun. Aber dass die Spieler in die Trikots rein photoshoppen, das catcht mich halt echt nicht.
Ja, fühl ich. Hast du jemals eine Top-Snow-Karte gekauft, Sebi? Oder war das für dich?
Ja. Klar. jetzt habt ihr mich wieder. Ich warte immer noch auf meine Tops Now. Muss ich gleich mal schauen, was da überhaupt das Lieferdatum stand. Ich habe es verdrängt. Ich hatte, als die Tops Now, als die Nix rauskam in dem Set, habe ich minimal zugeschlagen, was? Weil ich einfach das Artwork von diesem, es war ein Triple oder war das ein Triple-Auto, Alex? Du weißt das.
Ja.
Nee, oder war das ein Quad?
Quad?
Ich weiß nicht. Ist auch Schnurz. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich da drin hart gesehen. Jetzt nicht, weil ich Knicks-Fan bin, sondern weil ich die Karte einfach so schön fand, dass ich an dem Gambling natürlich teilgenommen habe. Weiß aber gar nicht, wann die Sachen kommen. Aber es war auch nicht mein erster Wurf. Von daher. Schreibt mir, wenn ihr Top-Snow-Karten sucht.
Nein, aber ich fühle das auch, was du sagst, Alex. Also dann lieber so ein Bild, wo er irgendwie das announced hat oder irgendwie am Telefon.
Der PK ist. Von mir aus.
Ja, sowas.
Genau.
Ich genauso.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, war diese Karte ja auch Marketing und Announcement hieß, ne? So. Deswegen, ja, aber ich fühle das Photoshop-Thema auch nicht so. Ich fühle aber auch LeBron jetzt nicht so.
Danke. Deswegen warst du auf meiner Geburtstagsparty eingeladen.
So.
Wir bleiben aber nochmal bei LeBron, weil ich hatte übrigens zu dem Thema Unterschrift gab es nämlich noch was. Da hatte ich, hat auf Cosmic unterschrieben. Mit einer neuen Inscription, hat natürlich jetzt
mit dem Haus von Nikolaus.
Mit dem Haus von Nikolaus drauf und hat reingeschrieben King of Cosmic, glaube ich, oder sowas. King is the Cosmic.
Das
King
sind halt wirklich Cosmos, die Momente, so. Wo ich, ja, und dann wusste er nicht mal, ob er Cosmos oder Cosmic schreiben will und hat einfach irgendwas hinten hingerotzt. Mich holt's nicht ab. Also ich finde wirklich so dieses Thema, sich selber immer als der King zu bezeichnen, das ist irgendwann auch okay. Also das kannst du machen, wenn du irgendwie Spielhallen abkassierst und irgendwie einen Nachtclub hast und dann irgendwie selber vor der Tür stehst mit so einem Bordeaux-roten Samthemd, das kannst du dich selber König nennen. Aber Digi, das ist es einfach nicht. So, ich finde, man sagt, dass du der Größte aller Zeiten bist, man sagt, dass du der und der bist, aber das schreibst du selber nicht auf eine Karte drauf. Und bitte, oh mein Gott, deine Unterschrift, LeBron, ist so scheiße, die neue. Wirklich. Dieses neue LeBron-Autogramm, das ist wirklich eine Farce.
Ja, ist nicht so. Hatten wir schon das Ausführlichen. Was aber vielleicht ganz geil, du hast eben schon darüber berichtet, Sebi, was auf der National eBay auch Gas gegeben hat mit ihrem Stand. Ich glaube, da war sogar auch wer war da? Irgendjemand hat dort vor Ort verkauft. Gronk hat verkauft. Gronkowski. Und ja. Soll da weiterhin auch in so einem Format mitspielen tatsächlich, was sie dort an den Start gebracht haben. Wo er so ein bisschen auch erklärt bekommt, wie Sammeln geht, um so ein bisschen auch diesen Educational Part dort zu machen. Also es klang sehr geil. Was auch sehr cool vielleicht ist, ist eine Partnerschaft, eine neue, zwischen Golden und den Lakers, die dann quasi auch diese Partnerschaft nutzen wollen für Memorabilia auf eBay Live, die jetzt announced worden ist. Das heißt, dort werden quasi direkt aus dem Hause Lakers, und da sind ja der ein oder andere interessante Spieler schon am Start auch gewesen, Game One Jerseys, Basketbälle und so weiter, die dann direkt über Golden auf eBay Live verkauft werden. Da wird quasi das gesamte Ökosystem einmal ausgenutzt. Macht Sinn.
Das ist schon stark. Ja. Total gut.
Ja. Das noch. Und ich glaube, das war das zu Golden. Ich gucke gerade mal, was noch interessante Themen sind, die wir auf jeden Fall heute noch mit reinnehmen wollen, weil wir schon gut was drüber sind. Ah, es gibt neue MLB-Patches, MLS-Patches. Da sind ja der ein oder andere, die Saison hat, glaube ich, seit ein paar Wochen schon wieder gestartet. Aber der ein oder andere Spieler ist ja jetzt auch in der MLS gestartet. Und dementsprechend gibt es neue Debütkarten, MLS-Debütkarten. Griezmann ist mit dabei. Lewandowski ist mit am Start. Mhm. Casemiro und Mendes ist auch mit am Start, die jetzt quasi ihre Debüt-Patches getragen haben und dann wahrscheinlich bei Chrome MLS, gehe ich von aus, released werden. Ich glaube, Lewandowski hat sogar zwei
Tore. Ich finde es halt mega. Ja, ich finde es halt mega geil. Also diese Sache mit diesen Patches, was Fanatics da halt wirklich macht, das immer weiter zu pushen. Ich persönlich finde es halt wirklich gut. Wir hatten mal so eine Phase gehabt, da haben sie sehr oft announced, dass es neue Patches gab. So, aber ich glaube, mal heruntergebrochen, das ist ja trotzdem einfach eine gute Sache. Ne? Also es wertet die Boxen auf, du hast nochmal einen Chase mehr. Und wenn du wirklich jetzt diehard Casemiro-Sammler bist, ist es, glaube ich, auch ein geiles Piece für deine Sammlung am Ende des Tages. Ne? Dann wird jetzt die Karte auch kein Einfamilienhaus kosten von Casemiro. Der Debüt-Patch könnte ich mir vorstellen. Also ist eine coole Sache. Ich finde das schon sehr sympathisch, was sie da machen.
Ja. Was auch sehr sympathisch vielleicht ist, die wunderbare Karte, über die wir hier schon gesprochen haben, die Dual Gold Logoman Karte von Otani, ist ja aufgetaucht in irgendeinem Break, glaube ich, in Boca Sports Cards, glaube ich, hieß der Laden. Und es hat nicht lange gedauert, bis diese Karte auch jetzt einen neuen Besitzer hat. Und sie ist, wen hat es gewundert, tatsächlich bei der Shine Combo, glaube ich, gelandet oder bei Shine selbst. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Alex, du wirst es gleich sicherlich korrigieren, aber Shine hat es auf jeden Fall gepostet.
Ja, mit der Secure. Post war in Collab mit der Secure. Mit Secure.
Ja. Ja, ja. Für 11 Millionen Dollar, was der neue Rekord auf jeden Fall ist, auch logischerweise für diese wunderschöne Karte, die du gerne hättest und wir alle wahrscheinlich gerne hätten. Hat euch der Preis jetzt überrascht? Hat euch überrascht, dass Shine beziehungsweise Secure die Karte hat, was abzusehen.
Ich glaube am Ende, also es war das nicht irgendwie ein Junge mit seinem Dad, der den Spot hatte? Ja. War das nicht so?
Ja.
So, und ich glaube, also Geld ist immer das, also steht vermutlich bei so einem Thema dann ganz weit vorne. Ich glaube, da geht es aber am Ende darum, wer kann auch am schnellsten sein Versprechen einhalten. Und das ist genau in der Regel der die meiste Feuerpower hat. Das ist halt einfach so. Und da kannst noch 10 Bounties auf Instagram posten und so weiter und so fort. Am Ende werden die sofort gecashed haben und damit haben sie das Ding halt eingesackt. Das ist ganz einfach. Ist ja so.
Ja. Und ich kann es am Ende des Tages irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, so die Firepower, die gerade auch Sebi angesprochen hat, die haben sie mit Secure einfach, Schein mit Kevin O'Leary und dem Dritten da im Bunde, die können solche Moves einfach machen. Und da kommt die Kohle auch und dann wird auch nicht lang rumgefackelt, weil ich glaube, wenn du als Familienvater so ein Asset auf dem Tisch liegen hast, dann ist es mir auch egal, ob es dann 10 oder 11 Millionen sind. Hauptsache, die Kohle kommt dann halt auch wirklich. Ne? Da gab es ja auch viele Bounties von eher unseriöseren Marktteilnehmern, wo man generell mal hinterfragt hat, okay, wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, der eine wollte dir mit nach Taiwan nehmen und hast du nicht gesehen und wollten Vorschuss zahlen und dann erst, wenn die Karte dann angekommen ist, so weiß ich jetzt nicht.
Die kommt dann zurück und das ist leider schon aufgerubbelt. Tut mir leid.
Genau das halt. Ne? Ich glaube, die Karte passt ganz gut bei denen ins Portfolio rein. Die haben auch die Kontakte, dass die Redemption-Card da sehr, sehr schnell, sehr, sehr sicher auch ankommen wird. Von daher passt das, glaube ich. Die Preisliga ist halt komplett verrückt. Ich finde es auch immer so crazy, wenn Spino so casual für 750.000 US-Dollar einfach so eine Lamine Jamal, glaube ich, kauft auf der National.
Das er saß übrigens auch am International Corner.
Hat er einen Stand gehabt auch, oder?
Nee, der hat sich und hat an unterschiedlichen Plätzen gesessen, immer mal wieder.
Okay. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt.
Ja. Ja.
Wir müssen noch mehr arbeiten, Markus, damit wir uns auch mal so Karten leisten können, langen.
Das müssen wir ein bisschen viel arbeiten, auf jeden Fall noch. Wo du ja vielleicht nicht mehr so viel, aber die hast du ja eh schon, arbeiten müssen, ist diese Karte hier. Und zwar Fleer Michael Jordan. Die PSA 10 hast du wahrscheinlich jetzt nicht, aber und zwar hat sich hier der gute Will Stern mal die Zeit genommen und hat die 418 Sales sich angeguckt in den 21 Jahren und hat mal geguckt, welche dieser am meisten geflippt worden ist. Das heißt, die kommen ja relativ gut mit der Cert-Nummer checken. Und hier gibt's eine, die wurde 6-mal in den letzten 21 Jahren geflippt. Die erste Mal für 23.000, September 16, dann Mai 18 37.000, dann Mai 22 für 276.000, März 23 für 252.000. Der hat ein bisschen Verlust gemacht, auf jeden Fall. Oktober 23 mit 192.000 und jetzt im Dezember 23 dann mit 214.000. Also diese Karte hat mindestens 6-mal offiziell, weiß man nicht, was noch private Sales gelaufen sind, vom Besitzer
gehört. Muss man überlegen, was das in Summe ist, die insgesamt für diese Karte hin und her gewandert ist. Ja. Das ist halt wild.
Wahnsinn. Ich habe so viele Analogien gerade im Kopf zum Nachtleben, ne? Das ist wirklich Wahnsinn.
Wieso?
Die Karte ist einfach so ein holländisches Fahrrad. Weißt du, was einfach so da steht? Na egal, lass mal das Thema. Aber ich finde das krass.
Es hat mich jetzt schon interessiert. Nachtleben und holländisches Fahrrad. Den
Link habe ich nicht. Ich habe das nichts für hier.
Das machen wir mal. Nee, das lassen wir einfach. Das kommt auf der anderen Plattform dann nochmal in Ruhe. Nee, aber es ist schon krass, wie oft diese, also das ist es halt. Ich habe letztens auch ein Video gesehen von jemandem und ich glaube, das unterstreicht es ganz gut, weil alle sagen ja immer, hier das Hobby, das ist so alive und das vibriert und das ist so krass und das ist ein Ameisenhaufen. Lass mal nach Vegas fliegen. Aber am Ende des Tages ist es ja so das Hobby vibriert, weil die Sales halt vibrieren. Die Frage ist halt, ob das Hobby, also das Sammelhobby, wirklich so vibriert, ne? Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, man sieht es ja bei der Karte einfach, es wird halt schon super viel an- und verkauft die ganze Zeit und hin und her gekauft, aber ich würde halt echt wirklich gerne wissen, so zum Ende hin, müssen wir auch nicht heute beantworten, aber wie viel landet wirklich in ernsthaften PC-Collections und kommt da halt nicht mehr raus? Wisst ihr, was ich meine? Also, das finde ich halt schon krass. Hm. Ja, ich fand dieses Video von dem Typen auch ganz gut. Ich glaube, 27 Guy, das haben wir heute nochmal repostet. Ich weiß gar nicht, wer der Urheber davon ist. Der das auch mal so ein bisschen hinterfragt hat, ne? Dass irgendwie alle gerade sehr, sehr laut, immer sehr, sehr, sehr hyped sind vom Fanfest und von National und in Kameras reinbrüllen, wie alles vibriert und wie krass es doch ist. Aber man sich, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen reflektieren sollte, ob es wirklich alles wirklich Sammelhobby momentan ist oder ein bisschen heiße Kartoffel spielen in der Hoffnung nochmal deine 2-3K mit der Karte zu machen und dann wieder wegzuflippen, weil wenn du hier siehst, zwischen 2018, zwischen 2022 und 2023, hat die Karte jetzt nicht immer Gewinne eingefahren und hat sich jetzt auch eigentlich von den 276.000 US-Dollar nicht mehr so wirklich gut entwickelt.
Ja. Das stimmt. Gut, die anderen würde ich mal auf nächste Woche schieben, die Themen. Ich würde im Schnelldurchlauf eure Meinung noch kurz zu 1-2 Releases hören. Und zwar unter anderem Topps Premier. Da interessiert mich vor allen Dingen für diese Karte eure Meinung. Icons Sculpted. Und zwar ist dieses Insert, glaube ich, Carpe Diem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist quasi ein, kommt in Topps Premier. Actual Premier League, genau, mit raus.
Das ist scheiße.
Was haltet ihr davon?
Ich finde das Granit Xhaka-Ding finde ich halt ganz witzig, wegen Granit. Das hatte ich schon im Stream besprochen. Das finde ich keiner funny, so Granit. Aber dass das irgendwie heißt, wie so ein ehrliches Gelsenkirchener Wandtattoo in so einer Einbauküche, Carpe Diem, mit so Kaffeebohnen, das holt mich halt nicht ab. Ich finde auch einfach, dass da zu viel KI genutzt worden ist. Das ist einfach, das ist es nicht.
Ach, die sind nicht echt?
Wirklich nicht.
Die Skulpturen?
Nee, die sind nicht echt. Nee, die sind nicht echt, Markus. Nee.
Werden aber besser wie die anderen, die wir schon mal gesehen haben, die es da so gibt von Ronaldo und so. Aber ja.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass Sebi schon Bock hat auf so einen Schlitten. Der guckt schon so.
Kommt die goldene Handy auf. Wer von euch hat den Ghostbusters 2 gesehen? Lass mal bitte den Erling Haaland auf. Könnt ihr euch an Vigo erinnern, der aus diesem Bild rauskommt. So, da habt ihr ihn. Und ich finde das Design so schrecklich. So schrecklich. Sei mir nicht böse. Da, nee.
Kann ich nicht. Okay, ich mache jetzt offiziell Bounty für die Karte Madness in Düsseldorf. Oh. Einer bringt mir so eine Carpe Diem-Karte an den Stand. 20 Euro Cash. Bounty. Und die Karte geht danach straight zu Sebastian in die PC.
Oh ja.
Freut er sich.
Aber wer kommt denn auf, also ich stelle mir halt auch die Frage, was hat das mit Premier League zu tun? Also auch vom Gedankengang her, weißt du?
Ja, weil die Engländer sind noch voll berühmt für die ganzen Aquädukte und so.
Okay. Dann habe ich eine Bildung.
Doch, damals voll die Hochzeit, als sie da den großen Zirkus aufgemacht haben und das Gymnasium da. Also jetzt war woanders, ne?
Das ist eher die griechische Liga. La Cucaracha sehe ich genauso. Wäre was vielleicht für die griechische Liga. Aber diesen Vergleich scheint nicht so schlecht zu sein, Sibi, weil hier schreibt jemand, das ist er, hab das sogar noch auf Kassette, der hatte eine böse Stimme. Also du warst gar nicht so weit.
Ist so.
Sorry.
Als bekennender Ghostbusters-Fan.
Nee, ich wollte jetzt einfach zu den schöneren Themen kommen und die Zuschauerfragen einstreuen, weil wir den schwarzen Gut darin haben, die immer wieder zu vergessen.
Mach das.
Ich würde einfach mal von oben nach unten durchgehen. Wann legt der linke gut aussehende DJ auf Ibiza? War Kommentar 1 von Vintage Cards. Muss nicht beantworten. MyCards schreibt, ihr wunderbare Menschen, vielen Dank. PayPal kommt raus. Den Kommentar lese ich jetzt nicht vor. Da will einer auf einer anderen Plattform mit uns ein Video aufnehmen. Aber jetzt kommt die Frage. Wie macht ihr fest, beziehungsweise worauf achtet ihr beim Entscheiden, ob eine Karte zum Grading geht oder Raw bleibt? Wer möchte zuerst? Sonst nehme ich jemanden dran.
Also, ja, ich kann ja anfangen.
Ja,
oder wir lassen Markus anfangen.
Also bei mir ist eigentlich relativ einfach. Ich habe Karten, die, also Beispiel Bonga, die will ich lieber im Binder sehen, so weil ich die möglichst viele von Bonga haben möchte, Autogramme. Die sehe ich lieber im Binder, die brauche ich nicht im Slab. Aber es gibt eigentlich alle anderen Karten, würde ich eigentlich gerne im Slab haben. Das ist eigentlich schon die Entscheidung. Es gibt Karten, die sehen für mich besser im Binder aus, weil es irgendwie vom wenn man es aufblättert und schön sich anguckt. Aber alles andere ist bei mir eigentlich immer das Ziel, zu graden, mittelfristig, wenn es mal kurzfristig
nicht gut. Sebi? Das ist bei mir ähnlich. Also ich habe bei meiner Revo-Sammlung perspektivisch, deswegen freue ich mich dann auf unser Grading Center in Frankfurt. Da würde ich auch einen Koffer abgeben, tatsächlich, oder mehrere, weil ich die gerne alle einheitlich hätte. Aber ich habe auch ganz viele Karten, wo ich sage, die sind im Binder auch ganz cool. Also komplette Sets, ne? Also ich habe zum Beispiel Back to Future von Topps früher, das komplette Set im Binder. Das finde ich auch viel geiler, weil man es halt mal durchwurschteln kann, als die irgendwie in Slabs zu haben. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie Karten unbedingt einschicken muss, damit sie dann den Wert erhöhen. Ich bin auch kein Händler. Am Ende entscheide ich das immer, sind so persönlich, was gefällt mir besser. So. Mhm. Klar ist das auch immer ein Wirtschaftlichkeitsthema, ne? Wenn du sagst, irgendwie, du schickst eine Curry oder was auch immer ein zum Graden, ist es halt direkt auch wieder teurer. Ne? Dann muss man sich halt die Frage stellen, braucht es das oder braucht es das nicht? Also auch die Kobe, die ich jetzt drüben habe graden lassen, die habe ich halt einfach nur authentic graden lassen, weil die Rebos sowieso immer schwierig sind und habe nur das Auto-Grade. So, völlig fein. Weil die Karte hat für mich einen emotionalen Wert und dann werde ich niemals abgeben. Ja. Deswegen ist es so Schnurz.
Ja. Also ich habe mich da auch so ein bisschen gewandelt. Ich wollte früher immer alles irgendwie stumpf im Slab drin haben, also koste was es wolle. Jetzt gerade bin ich wirklich so mit Slabmax und diesen Acryl-Inlays auch fein, wenn die Karte dann darin ist, weil es irgendwie dann auch im Koffer gut aussieht. Und jetzt auch meine Götze-Karten mit den In-Person-Autogrammen. Ja, wahrscheinlich werde ich die auch irgendwann mal bei PSA abgeben, aber wohl wissentlich, dass es halt In-Person-Autogramme sind, habe ich auf diese Diskussion mit was Slab nach Amerika schicken, dann brauchst du ja wieder einen Sonderauftrag und das ist mir dann einfach zu müßig. Also ich gehe dann einfach danach. Bei PC bin ich ganz ehrlich, ich würde einfach auch Sachen nur authentic graden lassen, weil ich es ja nur im Slab drin haben möchte. Ich bin jetzt nicht so der PSA 10 Jäger, das ist mir eher unwichtig. Ich merke gerade aber, auf der dunklen Seite der Macht, bei One Piece, gehe ich nur auf Pristine-Karten, weil ich eine kleine Pristine-Maus geworden bin. Das mag ich dann schon. Weil ich dann aber auch ein Pingel bin, weil ich auch einfach mag, dass es dann schön aussieht. Wisst ihr, was ich meine? So. Danach gehe ich. Nächste Frage. Keine Frage, einfach mal Danke sagen für eure wunderbare Sendung. Vielen Dank. Die Komp-Frage haben wir geklärt. Jetzt geht's ein bisschen rein in NFL. Also eine Frage an Markus. Mehr, welcher Hall of Famer verdiente mehr Aufmerksamkeit im Hobby? Das ist eine Frage. Wir gehen rein in die Fragen. Ihr wolltet Fragen, ihr kriegt Fragen.
Ja, aber ich habe die Frage nicht verstanden. Welcher Hall of Famer
Welcher NFL Hall of Famer verdient mehr Aufmerksamkeit im Hobby? Also ist underweighted.
Ja, da kann ich
unterrepräsentiert.
Irgendjemand von den Giants nehmen. Aber ich habe da jetzt keinen Namen, ehrlicherweise. Lawrence Taylor ist von den Giants ein Hall of Famer. Aber ich kann ja sonst keinen sagen.
Bin ich raus. Du einen, Sebi? Also wenn nicht, ist okay. Ich musste auch mir auch erstmal dazu Gedanken machen.
Tatsächlich, ich bin von Football so weit entfernt, wie man nicht weiter entfernt sein kann. Deswegen.
Also mein Take wäre Jim Brown tatsächlich. Einer der absoluten Football-Pioniere, absolute Browns-Legende auch. Ich würde sagen, der bräuchte ein bisschen mehr Liebe. Das Problem ist einfach, bei diesen sehr alten Spielern, die haben halt einfach dann ein, zwei Karten und dann war es das am Ende des Tages. Dann hat er die Karte dann vielleicht darauf nochmal irgendwie so ein In-Person-Autogramm. Aber mein Take wäre Jim Brown. Dann nächste NFL-Frage, dann würde ich die eher an Markus richten. Welcher aktueller Rookie hat das größte Potenzial für diese Saison?
NFL.
NFL, ja.
Ich bin absolut nicht in der Rookie-Analyse, aber also die obvious Antwort wäre wahrscheinlich Mendoza. Aber so ein Secret Sleeper habe ich jetzt nicht. Außer Mendoza.
Secret Sleeper?
Secret Sleeper? Heimlicher Schläfer. Okay, das ist gruselig. Ich würde Love nehmen, den Running Back von den Cardinals. Der hat irgendwie im College alles in Grund und Boden gerannt, hat Rekorde eingestellt und ich glaube, Running Back bei den Cardinals kann ganz gut funktionieren. Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss, die wir genutzt haben, um zu überbrücken. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir generell offline sind, von daher die Frage einfach nochmal gestellt. Welche Karte, wenn ihr alles abgeben müsstet, was wäre die einzige Karte, die ihr behalten würdet?
Markus, überleg noch, bei mir wäre es Michael Jordan. On-Card, Auto auf 100. Weil ich persönliche Bindung, zumindest in Gedanken zu ihm habe, weil er mich durch die Jugend begleitet hat. Deswegen wäre das. Ja, ich bin schon was älter, Markus, du kannst ruhig lachen.
Nee, ich lache gerade, weil ich gleich alt? Ich bin doch gleich alt.
EC-Karte, auch gut, ja.
Deswegen habe ich gelacht. Ich bin 83er, ja. Ich weiß gar nicht, Sebi, was bist
du? Ja. Du bist leider älter als ich, das tut mir sehr leid.
Ich muss immer noch überlegen. Alex, sag du nochmal.
Ich würde tatsächlich behalten die Tom Brady In-Person-Autogramm PSA 10. Wäre so meins, mit dieser ganzen Sample-Geschichte dahinter. Ich hätte auch kurz zur iMac Pelé tendiert, aber ich glaube, ich gehe mit der Brady in Person.
Jetzt bei mir. Bei mir ist es wieder dieses emotionale Ding und weniger Value getrieben, sondern die ich bei Battle of Cards vorgestellt habe, die Karte, die ich mal geschenkt bekommen habe, wenn wir das da mit reinziehen wollen würden, wäre es wahrscheinlich die. Eine Karte, die ich das mal von der Community bekomme. Mit einem Foto von uns, von unserem Ultraschallbild, die würde ich wahrscheinlich schon behalten.
Ja, die ist auch sehr schön. Ja, krass. Dann haben jetzt wir, glaube ich, alle Fragen beantwortet.
Tiefe Fragen auf jeden Fall.
Vielen Dank für die richtig guten Fragen. Also, Dankeschön. Mich war auch positiv überrascht.
Von mir auch Dankeschön für, teilweise waren wir heute wieder 60. Man merkt so langsam, dass es wieder Urlaubszeit vorbei ist und ihr auch wieder hier live reinschaut. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr. Vor allen Dingen, natürlich waren eigentlich fast alle da, weil Sebi heute mit am Start war. Vielen, vielen Dank, Sebi, nochmal.
Es ist nur wegen Sebi halt.
Dass du da warst.
Ich habe heute noch überlegt, wie ihr mich denn nennt. Ich habe mich selbst Carla Kolumna genannt, die rasende Reporterin.
Kenn ich auch.
Aber jederzeit immer gerne. Ich habe ja gesagt, mir macht das auch unheimlich viel Spaß. Und ich habe selber, wir nehmen uns, glaube ich, immer selber auch zu wenig Zeit, um einfach mal dann irgendwie die anderthalb Stunden in der Woche sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich lerne ja auch immer was dazu. Ja, also ich habe jetzt euren Guess in Bezug auf NFL, den merke ich mir. Ja, wer weiß, ich komme vielleicht noch groß raus mit Allgemeinwissen irgendwann. Aber nee, Spaß beiseite. Also es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Und deswegen ist das ja für mich, egal wann, wie, wo, wenn ich was erzählen kann, bin ich da.
Ja, ich freue mich sehr. Reicht ein Fest.
Vielen, vielen Dank an euch alle, auch für die Fragen, die ihr so fleißig gestellt habt. Wenn ihr die Podcasts hört, sehr, sehr gerne tut ihr das. Und da lasst gerne 5 Sterne da, wenn euch das Ganze gefällt. Freuen wir uns sehr drüber. In diesem Sinne, und? Leute, Donnerstag geht's weiter, stimmt.
Oder? Donnerstag geht's weiter, 20.30 Uhr. Aber nochmal wieder eingeschoben. Es ist noch nicht aufgelöst worden, was mein Lieblings-Michael-Jackson-Lied ist. Nur mal so am Rande. Also, Leute, wie viele Tipps soll ich euch noch geben? Es wird halt
wirklich jede Woche... verpasst? Ah, nee, du hast das irgendwann mal...
Ja, ich erinnere mich. Jede Woche fleißig mitgemacht, aber es war noch nicht mit dabei. Deswegen nochmal, morgen, wenn ihr den Podcast hört, Screenshot machen von Spotify, uns drauf verlinken und das Lied von Michael Jackson hinterlegen, von dem ihr glaubt, dass es mein Lieblingslied ist. Nochmal der Tipp, Sportsfreunde. Ich habe damals die Maxi-CD auf der Königsallee, wo man halt CDs einkaufen geht, im Saturn gekauft. Das Cover war orange. Es gab aber auch eine weiße Version. Ich habe Markus das schon geschickt. Markus ist mein Zeuge, dass es das Lied wirklich gibt und dass noch keiner drauf gekommen ist, weil Markus dann als in seiner Funktion als Notar wissen wollte von mir, ob ich die Leute verarsche oder ob es das Lied wirklich gibt. Das war dann so. Sebi, auf zu googeln. Ich sehe das in deinem Gesicht.
Hallo.
So, also viel Spaß. Nach wie vor, es gibt eine HCC-Cap zu gewinnen. Ich schicke die euch zu, macht mit. Wo muss ich das verlinken? Alter, du bist mein Modner, du bist so verloren, Dagorn. Also das ist ja, es kracht ja wirklich brachial. Machst du einfach eine Instagram-Story, legst das Lied dahinter und verlinkst den Markus und mich da drauf. Und Abfahrt. Auf jeden Fall sehen wir uns Donnerstag 8:30. Ich freue mich sehr, freut euch drauf. Und ihr könnt euch auch auf die Card Madness freuen, weil wir haben jetzt Sebi die Woche belagert. Ihr werdet uns da wieder sehen. Freut euch drauf. Wir haben einiges vor.
Ja, die Frage stellt sich ja auch nicht.
Ne? Also, ich weiß, wir wollten es aber jetzt nochmal sagen. Wir haben schon an schönen Sachen gearbeitet die Woche. Könnt euch wirklich drauf freuen. Es wird ein Fest.
In diesem Sinne, Leute, einen wunderschönen guten Abend. Habt noch eine gute Zeit bis Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Danke euch. Ciao.